Halleluja. Sein Name heißt Immanuel, Gott mit uns. Lass uns Platz nehmen. Heute geht es um die Salbung. Wie funktioniert der Heilige Geist? Also, wie Gott ist der Schöpfer, Jesus ist der Erlöser. Aber was für Funktion hat der Heilige Geist? Wie fließt der Heilige Geist? Also, es ist ja, ich möchte die Bibelstelle ein bisschen näher betrachten, wo es heißt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es geht um die Salbung, um die Wirkung der Salbung. Wie arbeitet der Heilige Geist? Wie wirkt sie? Der Glaube? Wie setzt man den Glauben praktisch um? Und wie funktioniert das Reich Gottes? Diese paar Fragen möchte ich nachgehen mit Gottes Hilfe. Zuerst einmal, der Heilige Geist und das Wasser, die gehören zusammen. Der Heilige Geist brütete über die Urflut, so heißt es in der Bibel einmal. Und das Wasser hat diesen Planeten Erde verändert. Wenn ich denke nur an die Wasserfälle oder die ganzen Fjorde und die Bäche, die Flüsse und so weiter. Wasser fließt immer und das ist von oben nach unten. Oder hast du schon gesehen, dass Wasser von unten nach oben fließt? Das kann sein im Wunderland vielleicht, aber nicht in der Natur. Natürlich ist es das immer von oben nach unten. Auch der Segen Gottes, auch Gottes Herrlichkeit und Gottes Macht und Gottes Geist und alles. Es geht von oben nach unten. So vom Haupt fließt alles runter. Da heißt es einmal vom Segen Gottes, von der Salbung. Also er salbt mein Haupt mit Öl und das fließt den Bart herunter beim Aaron, dem Priester, dein ganzes Kleid. Also wenn die Salbung da ist, wird alles voller Öl. Also wenn du die Salbung haben möchtest, nicht so ein paar Tropfen auf dem Kopf und dann bist du schon gesalbt. Nein, richtig gesalbt bist du, bist durch und durch eingeweicht. Von oben nach unten. Die Salbung geht also vom Haupt, gehen die Impulse aus, also so wirkt der Herr und die Glieder, das ist der Leib. Es gibt viele Leute, die machen sich Gedanken, ja, die Braut des Herrn, wer ist die Braut des Herrn? Also ich möchte nicht die Braut des Herrn sein, ich bin kein Mädel, also ich bin Mann und ich habe da große Probleme, sich vorzustellen, ich bin die Braut des Herrn. Für Frau mag es vielleicht richtig sein, dass ich falsch, also ich bin die Braut des Herrn. Ich bin nicht die Braut des Herrn, also will auch nicht sein, bemühe mich auch gar nicht, ich bin ein Glied am Leibe Jesu Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. So, dieses Bild gefällt mir besser. Braut, das ist für mich Israel, der Tochter Sion und dann kommt das neue Jerusalem, geschmückt wie eine Braut vom Himmel herab in der Offenbarung. Also das ist mir vielleicht einleuchtender. Aber der Segen kommt von oben nach unten. Die Salbung, sie arbeitet immer mit der Zentrale zusammen. Wir müssen immer dem Heiligen Geist ein Flussbett geben. Wie funktioniert der Heilige Geist? Mit Gott zusammenzuarbeiten, immer mit der Zentrale zusammenzuarbeiten, mit dem Kopf. Und man geht nicht nach den Bedürfnissen, was jetzt gerade gefragt ist oder was gerade gewünscht wird oder was gerade richtig ist. Nein, wir sollen immer fragen, was will der Kopf? Was will das Haupt? Was will Christus? Was will der Vater? Was will der Gott, Heiliger Geist? Reich Gottes ist so strukturiert, also wie eine Pyramide. Klingt komisch, für manche schockieren und sagen, das ist ja freimaurerisch. Das ist mir vollkommen egal. Der Teufel hat alles kopiert. Der Teufel ist ein Dieb. Er kopiert alles. Also, aber oben ist, ganz oben ist der Herr. Und dann links, dann geht's runter, die ganze göttliche Hierarchie, bis dann das Volk und dann, was weiß ich, was noch alles so kommt, auch im Reich Gottes. Salbung ist also ein Teil des Reiches Gottes, es gehört zum göttlichen System, zum, was Gott alles so vorhat, was Gott alles so macht und so weiter, das gehört zum göttlichen System. Gott offenbart sich, wer dazugehört. Er hat gesetzt in der Gemeinde Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten. Es geht also diese Hierarchie hinunter bis, ja, bis zum kleinsten Bruder, kleinste Schwester. Auch die gehört zum Reich Gottes. Und trotzdem, sie sind alle wichtig. So, das System muss uns offenbart werden von Gott, wie das alles so funktioniert. Eigentlich das göttliche System, ohne der Wiedergeburt vernimmst du nichts vom Reich Gottes. Kannst beten, so viel du willst, kannst lesen, so viel du willst, kannst üben, so viel du willst. Oder der Wiedergeburt vernehmen wir nichts vom Reich Gottes. Also deshalb ist Wiedergeburt A und O, Johannes 3, damit wir vom Reich Gottes was verstehen. Wer wiedergeboren ist, der lebt in einer anderen Welt, hat eine andere Sicht, eine andere Orientierung. Also wie wirkt der Heilige Geist? Wiedergeburt ist der Einstieg in die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dem alten Menschen ist das alles unfassbar, unbegreifbar. Ja, wie soll das zugehen? Maria fragt, die Mutter Jesu, ja, ich weiß von keinem Mann, wie soll das zugehen? Der Heilige Geist macht das Übrige. Wenn du den Heiligen Geist wirken lässt, macht der Heilige Geist dann die Arbeit. Wir müssen nur bereit sein, unseren Horizont zu erweitern. Der Heilige Geist erweitert unseren Horizont. Der alte Mensch versteht nichts vom Reich Gottes, so wie damals die Juden. Die haben auch nicht verstanden, was Jesus gelehrt hat. Er war voll Heiligen Geistes. Er sagt, der Geist Gottes ist auf mir, den Gefangenen Freiheit zu bringen. Der Geist Gottes ist auf mir, den Armen das Evangelium zu predigen. Aber die haben es nicht kapiert. Der hat Kranke geheilt, hat Lahme gehen gemacht, Taube hören, Blinde sehen, aber die haben nicht kapiert. Dämonen ausgetrieben, aber die haben es nicht kapiert, weil der Heilige Geist gefehlt hat. Ohne den Heiligen Geist begreift man nicht. Dann, wovon spricht er? Von sich selbst, von jemand anders? So, du kannst sogar die Bibel lesen und du wirst von der Bibel nichts verstehen, ohne den Heiligen Geist. Also man vernimmt nichts ohne den Heiligen Geist, ohne dass die Gabe Gottes, die Gott gegeben hat. Man bleibt verblendet, verstockt, man sieht gar nicht ein. Wie arbeitet der Heilige Geist? Von oben nach unten. Und es wird auch so bleiben. Ein Wasser geht immer von oben nach unten und sucht sich den Weg des geringeren Widerstandes. Da, wo am wenigsten Widerstand ist, so bahnt sich das Wasser den Weg und so bahnt sich auch der Heilige Geist den Weg. Da, wo Kinder Gottes am wenigsten dem Heiligen Geist widerstehen, am wenigsten gegen den Heiligen Geist rebellieren, am wenigsten dem Heiligen Geist widersprechen, da passiert die Gnade Gottes, das Wirken Gottes. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener für das Reich arbeiten und kämpfen und sich einsetzen. Aber deshalb, du wunderst dich manchmal und sagst, warum engagieren sie sich nicht besser? Weil Jesu Reich nicht von dieser Welt ist. Da bist du passiv und Gott ist aktiv. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes. Reich Gottes ist nichts Irdisches, nichts Materielles, nichts Sichtbares, nichts Menschliches, nichts Zeitliches, nichts Räumliches. Du kannst nicht sagen, da ist es und da ist es. Es ist wie der Wind. So Johannes 3, wie der Wind. Es ist nichts Gesetzliches, wo man regen könnte jetzt. Du kannst das Wasser auch nicht kanalisieren. Du kannst zwar lenken, Wasserleitung, aber das ist nicht der Weg des Wassers. Da braucht man Druck, damit das Wasser bis in die 12., 15. Etage zu einem kommt. Normal ist das Wasser, dass es von unten nach oben läuft. Das ist das Normale, das ist der Weg Gottes. Darum ist es auch wichtig, dass wir begreifen, Erweckungen, Segnungen Gottes kann man nicht organisieren. Jede Erweckung, wenn die vom Heiligen Geist gewirkt war, die dauert höchstens 3 Jahre und dann verebbt es. Weil dann kommen die Menschen und sagen, wir müssen eine Kirche gründen, wir brauchen das und das und das, wir müssen organisieren, wir müssen einen Verein gründen, deswegen. Und da setzt der Mensch ein mit seinem Fleisch und seiner Organisation und das muss jetzt jemand das übernehmen und jemand muss das übernehmen. Wenn der Heilige Geist arbeitet, und ich will versuchen heute mit der Hilfe des Heiligen Geistes versuchen zu erklären, da kannst du nicht so kontrollieren, wie man in der Welt kontrolliert und delegiert und aktiviert und managt. Da läuft das ganz anderen Grundgesetzen. Gottes Wirken ist Gnade, nochmals Gnade und nochmals Gnade. Und Gnade kannst du nicht beschreiben. Was ist Gnade? Gnade kannst du nicht einfordern. Gnade kannst du nicht sagen, also Herr Richter, ich brauche Gnade oder Majestät. Also die können Gnade einem geben. Du kannst also Gnade nicht einklagen. Du hast auch kein Recht auf Gnade. Wir haben auf Gnade kein Recht. Verstehst du? Dass du Jesus Christus gefunden hast und wir sind gerettet aus Gnaden. Nicht aus Werke, sondern aus dem, was Gott gebracht hat. Gnade ist ein unverdientes Geschenk außerhalb des menschlichen Systems. Also nicht nach Gesetz. Die Gesetze kennen keine Gnade. Naturgesetze kennen keine Gnade. Fahr Vollgas in die Kurve und du fliegst raus. Also, die kennen keine Gnade, kann es fromm sein. Also, die machen keinen Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ. Auch die Nicht-Christen, sogar wie der eine da auf dem Kirchendach landet, nachher mit seinem Auto. Also, er kriegt die Kurve nicht. Also, das interessiert sie nicht, was für Gebäude es ist. Natur kennt keine Gnade. Aber außerhalb der Natur, und da ist Gott, der kann Gnade gewähren. Du wirst angenommen aus Gnaden. Du wirst auch liegen gelassen. Aus Gnade, auch das ist manchmal Gnade, wenn Gott nichts tut. Also auch das passive Verhalten Gottes ist auch manchmal Gnade. Manchmal sogar mehr, als wenn er dir was schenken und geben würde. Gott weiß ganz genau, was du verkraften kannst und was nicht. Du kannst Liebe nicht einfordern. Lieb mich, bitte. Du musst mich lieben. Nein, du kannst Liebe nicht einfordern. Frieden kannst du nicht einfordern. Jetzt lasst uns Frieden machen. Wenn der andere nicht keinen Frieden will, so viel es an euch liegt, heißt es, habt Frieden mit jedermann. Aber du kannst Frieden nicht einfordern oder Freude. Ich will mich freuen. Ja, wir singen, ich will mich freuen, aber das ist alles gemachte Freude, keine echte Freude. Also wie wirkt die Freude? Die Freude kommt aus dem Herzen. Wenn das Herz glücklich ist, wenn die Umstände stimmen, wenn alles stimmig ist, wenn Harmonie in deinem Leben ist, dann kannst du freuen. Da musst du gar nicht sagen, jetzt lass uns zusammen lachen und schmunzeln oder glücklich sein. So, Salbung, Friede, Gnade, all diese Begriffe, Freude, die stammen aus einer anderen Welt. Die sind nicht aus dieser Welt. Und wenn das Herz voll ist, das Herz muss voll werden von dem, dann läuft es über. Wie funktioniert die Salbung? Also du kannst Salbung erst dann weitergeben an andere Leute, wenn du gesalbt bist. Wenn dein Herz so voll ist, dass du überläufst. Eigentlich alles, was wir weitergeben dürfen, können, sollen, ist vom Überlauf. Wenn du überläufst. Solange du nicht überläufst, vergiss es, das ist gerade für dich, das reicht gerade für dich und nicht für die anderen. Dass du gerettet wirst, dass dein Haus gerettet wird. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Also das, was Gott gibt, ist ganz was anderes, total unterschiedlich. Seine Freude ist anders, andere Freude als was die Welt gibt. Denn in der Welt ist Essen und Trinken, das ist Freude und Vergnügen. Dass der Bauch mal voll ist, dass man vergnügt ist, dass man hat, was man braucht. Aber das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Salbung, Friede und Freude im Heiligen Geist. Oder Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du kannst dich hier noch so viel anstrengen. Ich habe keine Angst und fürchte mich nicht. Weißt du, aber diese Gottesfurcht, von der wir vorhin gehört haben, die muss uns gegeben sein oder werden. Und wenn wir diese Gottesfurcht haben, dann haben wir keine Furcht in unserem Herzen. Ich gebe euch meinen Frieden und ich gebe meine Sicherheit und meine Geborgenheit. Also wir kriegen was vom Heiland und das umsonst. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Das sind also Gesetze Gottes. Das kannst du nicht einklagen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir haben also nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Auch das ist ganz arg wichtig, dass wir wissen. Also du kannst den Himmel dir nicht verdienen. Und du kannst auch die Liebe Gottes gar nicht weitergeben. Selbst wenn du möchtest, ja, ich will nett sein und ich will freundlich sein, ich will alle lieben, die ganze Welt lieben. Du kannst nicht. Du kannst nicht einmal dich selbst lieben. Wenn Gott dich nicht liebt, wenn du nicht angenommen worden bist von Gott, kannst du auch von gar nicht jemand anders lieben. So, wir merken ganz schnell den Unterschied, ob einer aus Gott geboren ist oder nicht, wiedergeboren ist oder nicht, ob er ein Bürger einer anderen Welt ist, also der Welt Gottes oder nicht, ob er den anderen Pass hat. Weißt du, du kannst total der gleiche Mensch sein, aber du bist plötzlich Bürger einer anderen Welt. Wie ist es in den USA mal passiert? Ich habe noch einen anderen Ausweis für Amerika. Und als ich dort kam, plötzlich, ich stelle mich da, wo die alle Ausländer kommen. Aber dann hieß es, nein, sie haben ja Visa, Sie können ja auf der anderen Seite gehen und also Sie brauchen sich nicht auf der Seite hinstellen. Weißt du, wir stellen uns auf der anderen Seite und gehen den anderen Weg raus. Also, das ist ganz wichtig, dass du es weißt, ich habe einen anderen Pass. Ich bin zwar jetzt, und zwar Ausländer noch, war Deutscher, aber mit meiner Karte kann ich den anderen Gang mitnehmen und da muss ich nicht anstellen, da kann ich so wie Einheimische einreisen. Wie Einheimische. Geschwister, es ist was Schönes zu wissen, ich bin ein Bürger des Himmels. Und das ist die Salbung. Da fängt es an. Ich gehöre einer anderen Welt. Ich gehöre nicht diesem System. Paulus schreibt im Philipper Kapitel 3, Vers 20 und 21, er sagt, unsere Heimat aber ist im Himmel. Und von dort her erwarten wir Jesus Christus, den Herrn, unseren Retter, und der unseren Leib verwandeln wird in der Gestalt seines verherrlichten Leibes und in der Kraft, mit der sich alles unterwerfen kann. Wir sind Bürger einer anderen Welt. Unsere Heimat ist im Himmel. Also dieses Gefühl, du hast ein anderes Gefühl. Wie wirkt die Salbung? Du fühlst anders. Das ist innen drin. Das sieht man äußerlich oft gar nicht. Was fühlst du jetzt? Vielleicht fühlst du, äußerlich sieht man das nicht, was du fühlst, aber du weißt, meinen armseligen Leib wird er verwandeln, das ist die Salbung, die wirkt jetzt an mir, die Kraft, die alles unterwirft, die Salbung unterwirft sich, das alles Negative, deine Gewohnheiten, der Mensch, der gesalbt ist, er singt nicht nur lauter Halleluja. Nein, er unterwirft sich seine Umstände. Er tritt auf Schlangen und Skorpione. Und Satan ist unter seine Füße. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der die Salbung hat und nicht. Der die Salbung nicht hat, der wird von allen möglichen Leuten unterworfen. Der ist Knecht von dem, Knecht von dem, Knecht von dem, Knecht von dem. Aber der Gesalbte, wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Der steht über allem, der unterwirft alles, aber er wird niemand unterworfen, weil er sich Gott ergeben hat. Wenn du dich Gott unterworfen hast, unter Gott stehst, dann ist alles, was dein Leben ausmacht, unter der Kontrolle des Herrn. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Weißt du, derjenige, der gesalbt ist, der hat Zugang zu einer anderen Welt. Und zwar der ist Insider. Das ist ein großer Unterschied, ob ich ein Insider bin und ob ich dazugehöre und es mir zusteht und ob ich ein Recht habe oder nicht. Wir haben ganz andere Erwartungen, auch vom Leben, auch vom Alltag, auch von der Situation, in der wir manchmal drinstecken. Unsere Ziele sind total anders. Wie funktioniert die Salbung? Du lebst anders, du gehst anders, du tickst anders, du redest anders. Der geistliche Mensch lebt aus den oberen Quellen. Der lebt nicht aus der unteren Quellen. Mein Gefühl sagt mir. Ich interessiere mich für mein Gefühl relativ wenig. Ich habe Gefühl, ich bin kein Roboter. Aber kann mich nicht bestimmen. Manchmal denke ich, ja, heute sollst du nicht aufstehen. Heute bleibst du lieber liegen. Oder jetzt gehst du nicht schlafen. Oder, weißt du, diese Gefühle. Ein normaler Christ, ein wiedergeborener Christ, der im Geist wandelt, der geht nicht mehr nach seinen Gefühlen. Das ist das Fleisch. Der geht nicht mehr nach den unteren Quellen. Der geht nicht mehr nach seinen Bedürfnissen. Jetzt brauche ich das. Weißt du, wenn der Heilige Geist die Kontrolle über dein Leben unternimmt, dann kannst du auf vieles verzichten. So aus Liebe zu Gott. Das ist ein Unterschied. Die Salbung. Wie funktioniert die Salbung? Ich werde vielleicht einige Dinge dir sagen, du wirst dich erschrecken. Du sagst, ja, guck mal an, das habe ich gar nicht gewusst. Also ich habe selber im Laufe der Jahre vieles lernen müssen. Wie funktioniert die Salbung? Dem Heiligen Geist ein Flussbett geben. Und einfach erlauben zu wirken, wie er das will, wie der Geist uns leitet. Und welche der Geist Gottes leitet, das sind Kinder Gottes. Werden wir von Geist Gottes geleitet, hinzugehen und nicht hinzugehen, Ja zu sagen und Nein zu sagen, das ist schon die Salbung. Die Salbung ist nicht nur Glory, Glory, Halleluja oder sonst. Salbung ist Ja und Nein zu sagen. Das ist vielleicht schwieriger als Halleluja zu sagen. Aus dem Geist zu leben, das sind die oberen Quellen, so aus dem Frieden heraus, aus dem inneren Frieden heraus, aus der inneren Freude heraus, aus der inneren Freiheit heraus. Ich habe die Freiheit, ich kann beides. Ich kann haben und nicht haben, ich kann sein und nicht sein. Das ist die Freiheit. Wenn du die Salbung hast, du lebst in einer anderen Dimension. Du hast die Freiheit, du lebst aus der göttlichen Herrlichkeit, aus der Gottseligkeit. Du sagst, oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wie es schnuppe, was da passiert. Vollkommen egal. Du lebst aus der Gerechtigkeit Gottes, aus der Gnade Gottes. Die unteren Quellen, die irdischen Quellen, das sind Materialismus, das ist das Sichtbare, was ich glaube nur das, was ich sehe. Aber weißt du, der die Salbung hat, der glaubt sogar Dinge, die er gar nicht sieht oder noch gar nicht gesehen hat. Das ist also diese Fähigkeit, übernatürlich zu denken und im Glauben das zu nehmen. Das ist also die Salbung. Der langt es hin und er weiß, es ist da, der Herr hat es für mich vorbereitet. Irdische Quellen, das ist Genuss. Also man versucht alles über die Zunge, dass es geht, also über Worte vielleicht, also sichtbare, fassbare Dinge. Untere Quellen, das ist Selbstgerechtigkeit. Also, dass man sich selbst rechtfertigt. Du, ich bin gar nicht so schlecht. Verstehst du? Ich bin gar nicht so verdorben. Ich bin gar nicht so versaut. Aber das ist unsere Quelle. Aber die oberen Quellen, Gott sagt durch seinen Heiligen Geist, nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Das ist also ein total anderes Gefühl. Da nicht mehr, also ich fühle mich so schlecht. Also weißt du, die Leute reden da so negativ über mich, oder ich habe selber solche Empfindungen. Nein, du empfindest, selbst wenn du das empfindest, das interessiert dich nicht. Du unterdrückst durch das, was von oben kommt, durch den Glauben, durch den Heiligen Geist, unterdrückst es und das hast du unter deine Füße. Du stehst da drüber. Das Wasser geht von oben nach unten. Denk drüber nur nach. Das ist also Heiliger Geist und Wasser. Das sind die Geheimnisse. Denn wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die fließen von dir runter, nicht drauf. Der Segen fließt runter und nicht drauf. Die Herrlichkeit fließt runter, Friede fließt runter, Freude fließt runter. Das geht, du schüttelst es aus dem Ärmel praktisch. Weißt du, der irdische Mensch, wenn er aus den unteren Quellen lebt, bei dem geht's nur Streit und Krieg, ich muss kämpfen, ich muss mich einsetzen, ich muss mich engagieren, ich muss mich verteidigen, ich muss mich rechtfertigen und so weiter. Was würde die Menschheit ohne Kriege machen, wenn sie keine Kriege hätte? Alles, was wir haben, seit Kain und Abel, ist nur erkämpft. Der Mensch muss erkämpfen. Aber wenn der aus Gott lebt, aus der Salbung heraus lebt, es wird euch von oben gegeben werden. Es wird euch von oben gegeben werden. Da musst du nicht erkämpfen und mein Recht verteidigen, mein Land verteidigen, mein Amt verteidigen, meine Familie verteidigen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das göttliche System ist also ewiger Natur, unveränderlich, immer gleich, also ganz, das Wasser fließt überall, ob am Nordpol oder am Südpol, fließt immer von oben nach unten. Nur beim Siphon halt in andere Richtung, einmal links und einmal rechts. Also je nachdem, auf welcher Seite vom Äquator du bist. Das menschliche System ist vergänglich, begrenzt. Das göttliche ist ewig und unbegrenzt. Also da merkst du plötzlich, da lebst du für ganz andere Wertmaßstäbe. Du lebst für die Ewigkeit, du lebst für die Herrlichkeit. Du lebst nicht mehr für das Sichtbare. Und du versuchst auch niemand zu kopieren. Wenn du in der Salbung bist, du bist ein Original. Wie funktioniert die Salbung? Da versuchst du nicht, so wie der Herr Matutis, zu predigen oder zu singen oder was weiß ich, sich zu benehmen. Du lebst, du dein eigenes Leben. Du kannst dich selbst entfalten, wenn die Salbung da ist. Wenn die Salbung nicht da ist, dann musst du immer jemanden kopieren, wem nachmachen oder wem nachäffen. Und da wahrscheinlich, deshalb nehmen sie auch nachher, oder Darwin hat es wahrscheinlich genommen, dass der Mensch vom Affen abstammt, weil er irgendjemand nachäfft und nachäffen muss. Jesus sagt, wer an mich glaubt, das menschliche System orientiert sich an das irdische, sichtbare, fassbare, aber das geistliche System, das göttliche System orientiert sich an Jesus. Wer an mich glaubt, an das Wort Gottes, wie die Schrift sagt, von des Leibe, von diesem Körper fließen Ströme lebendigen Leibes, Ströme lebendigen Wassers. Der hat einen Ausfluss, der hat ein Umfeld, das seine ganze Umgebung begeistert oder eine Ausstrahlung. Er hat eine Ausstrahlung, eine sehr positive Ausstrahlung. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Also ein geisterfüllter Mensch, der fließt über. Und jetzt pass auf, jetzt komme ich zu dem Punkt, wie funktioniert die Salbung? Ein geisterfüllter Mensch fließt über. Behalte diesen Gedanken. Orientiere dich nur, der ist wie ein Staubecken, der überläuft, der das nicht mehr genug fassen kann. Ich werde nie vergessen, hier war mal bei uns in der Gemeinde in Kreuzberg, als wir dort Gottesdienst hatten, die Herrlichkeit Gottes war so groß, dann steht einer und sagt, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Verstehst du, du bist erst gesegnet, wenn du platzt. Hör mir zu. Also ein geisterfüllter Mensch fließt über, und zwar er fließt über an Gaben und Dienste. Ein geisterfüllter Mensch, der fließt über, der kann das gar nicht alles produzieren, der kann das alles gar nicht umsetzen, was der Heilige Geist ihm alles gibt. Und deshalb ist es wichtig zu lernen jetzt, wie funktioniert die Salbung. Bei manchen geht der Gaul durch, wenn die Salbung erleben. Ja, das muss ich machen und das muss ich machen und das muss ich machen und das, da muss ich dabei sein. Nein, wenn die Salbung da ist, dann versuchst du zu kanalisieren auf das Wesentliche. Aber du hast eine Explosion von Gaben und Talente. Denn da werden die 90% deines Gehirns aktiv gemacht. Deiner Gaben, deiner Fähigkeit, was alles in uns drinsteckt, der Heilige Geist setzt das alles um. Wenn die Salbung kommt, bist du gelehrt, bist du begnadigt, bist du geführt, geleitet und so weiter. Du bist wie ein Baum, der dann nicht nur Blätter hat und nicht nur blüht, sondern du trägst plötzlich Früchte. Und das ist was, woran sich der Mensch, der göttliche, geistliche Mensch mit den anderen Menschen, von den anderen Menschen sich unterscheidet. Weißt du, an ihren Früchten erkennt man. Und Früchte kommen auch aus dem Baum, so wie die Blätter und die Blüte. Und die Früchte, du bringst plötzlich Früchte, das sind die Gaben. Und die Leute freuen sich und sagen, guck mal, der Apfel, der schmeckt. Ah. Oder die Orange. Und die duftet noch so dazu. Er ist wie ein Baum, hat nicht nur Blätter und Blüten, nein, sein Leben ist produktiv. Seine Äste hängen runter, dass man sie sogar stützen muss, weil er das alles gar nicht allein selber tragen und ertragen und vertragen kann. Menschen können sich an ihm bedienen und er gibt immer wieder, jedes Jahr kommen neue Früchte und das alles zu seiner Zeit. Also der Mensch, der die Salbung hat, der trägt nicht immer Frucht. Also denk doch nicht, wenn du gesalbt bist, dass du jeden Sonntag Frucht trägst. Es kann sein, dass du mal dürr bist, wie im Winter, dass du nichts trägst und dann, dass du mal nur grünst und sagst, lieber Gott, oh, guck mal, da sind so viele Früchte und ich nicht einmal eine Beere. Weißt du, der geisterfüllte Mensch, der gesalbte Mensch, und das ist ein Kennzeichen des Geistes, des gesalbten Menschen, dass er immer was zu geben hat. Deshalb, wenn ihr zusammenkommt, so habe jeder etwas. Das ist Salbung. Da sollte eigentlich jeder ein Wort der Ermutigung haben. Jeder sollte Psalm 111 gelesen haben. Oder 12 oder was weiß ich. Weißt du, jeder sollte ein Wort, heute Morgen hat der Herr zu mir gesprochen, Halleluja. Weißt du, du brennst. Wenn die Salbung da ist, da hat jeder etwas. Dann wartet er nicht, bis irgendjemand was macht. Plötzlich, der hat was und der hat was. Da muss man nur koordinieren. Als Pastor muss man sagen, heute drei Leute werden Zeugnis geben. Mehr nicht. Das reicht. Nächste Woche. Und da, du, weißt du, wenn die Salbung da ist, die meisten Leute können mit der Salbung nicht umgehen. Weißt du, als ich das erste Mal ein Motorrad mir kaufte, war so glücklich und ich bin keine 5 Kilometer gefahren, habe ich schon den ersten Unfall gehabt. Und weißt du wie? Wir standen da am Bahnübergang und da war ein Volkswagen, der Käfer, du weißt, der ist ja so pucklig und so, und dann stehe ich da mit diesem Käfer oder vor diesem Käfer und als die Schranke dann aufging, lass ich zu schnell die Kupplung hoch und weißt du, was dann passiert? Mein Gaul geht hoch. Meine Vorderräder gehen hoch und ich fahre dem Volkswagen da auf dem Rücken. Und war schon oben. Und es war nichts passiert groß, aber der hat eine Delle gehabt und ich musste schon, also nach paar Stunden mit dem Volkswagen, also mit dem Motorrad schon die ersten Schaden. Du siehst also, wenn man zu schnell die Kupplung loslässt, wenn man zu schnell anfährt, wenn man noch nicht regulieren kann, Gas und Kupplung, weißt du, wir müssen lernen, wenn wir im Heiligen Geist leben, mit der Salbung leben, wir müssen lernen umzugehen, nicht zu schnell loslassen und nicht zu viel Gas geben oder richtig Gas geben oder mal die Kupplung schleifen lassen. Das ist ganz arg wichtig im geistlichen Leben. Und das ist, wie geht man mit der Salbung um? Wie fließt die Salbung überhaupt? Also, du musst lernen, mit deinen Gefühlen umzugehen. Der Heilige Geist wirkt auf deine unteren Quellen, auf dein Gefühlsleben. Weißt du, nicht gleich, Halleluja, 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 der Herr ist hier. Nein, der Herr ist immer da gewesen, noch nie anders, das war noch nie anders. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Warum das so schnell losschießen? Weißt du, und wenn der Heilige Geist wirkt, wenn die Salbung wirkt, du kannst nächste Woche auch das Gleiche bringen. Ich habe predigt und habe mich vorbereitet, habe Spaß gehabt im Urlaub oder sonst irgendwo, oder morgens, wenn ich aufstehe, habe noch eine Predigt übrig. Irgendwann wirst du die predigen, aber wann, das weiß ich nicht. Weißt du, wenn ich dann grünes Licht von Gott habe. Und so, ich muss nicht alles gleich tun. Wenn die Salbung da ist, die Salbung kann auch warten. Und die wartet, die stellt sich auch an. Deshalb heißt es, ja, wenn ihr zum Mahl geht, stellt euch hinten an, einer nach dem anderen. Und wenn einer essen will, der soll zu Hause essen. Also geisterfüllte Menschen, die haben was zu geben und die drängen sich nicht auf. Das ist ganz arg wichtig, geistliche, geisterfüllte Menschen, die drängen sich nicht auf. Du, ich habe ein Wort für dich. Ich habe ein Wort, das musst du unbedingt hören. Ich habe ein Wort für dich. Naja, alle haben, der Herr hat auch ein Wort für dich. Und die haben vielleicht auch alle, weißt du, wenn wir, jeder, der geistlich gesalbt wird, hat ein Wort für den anderen. Muss er haben sogar. Sonst stimmt irgendwas nicht. Und er wird es haben. Aber du musst niemand aufdrängen. Der geistliche oder geisterfüllte Mensch, der ist kreativ. Der ist kreativ, der ist fruchtbar und er bringt Frucht zu seiner Zeit. Geisterfüllte Menschen sind kreativ. Ob sie jetzt malen, ob sie jetzt musizieren, ob sie jetzt sprechen, egal was. Manchmal fragen die Leute, ja, wie machst du? Du predigst 3-4 Mal in der Woche. Ich kann auch 10 Mal predigen. Ich habe in 30 Tagen mal 150 Predigten gehalten. Also das ist kein Problem. Aber wenn man voll Heiligen Geist ist, du laufst über, du musst gucken, wo kriege ich da unter, wo bringe ich das alles unter. Der geisterfüllte Mensch findet immer was zu tun. Hör zu. Der ist immer kreativ, der findet immer was zu tun. Ein geisterfüllter Mensch kennt keine Langeweile. Der braucht 48 Stunden. Wenn du geisterfüllt bist, du brauchst 48 Stunden Tag. Sonst ist es zu wenig für dich. Der kennt keinen Müßiggang. Denn Müßiggang ist aller Laster Anfang. Der geisterfüllte Mensch kennt keinen Müßiggang. Er kämpft nicht um Posten und Pöstchen. Er weiß, was er kann und was er soll und was er darf und was er nicht darf, was sich gehört und was sich nicht gehört. Ein geisterfüllter Mensch, der sieht, der sagt, ja komm, mach doch. Also wenn du das besser kannst, wie ich, mach das. Also ich mach das, was ich sehr gut kann. Und ich muss mich nicht um jemanden streiten, also ich will Apostel sein oder Prophet oder Evangelist oder Lehrer. Nein. Weißt du, als ich von der Gemeinde Gottes wegging, habe ich gesagt, ich muss doch gar nicht. Berlin hat 3,5 Millionen Leute. Verstehst du, die Stadt ist so groß, da kann ich evangelisieren, kann ich an jeder Straßenecke eine Gemeinde aufmachen, wenn ich wollte. Also, warum musste ich mich da auf irgendetwas festlegen und sagen, ja, das ist, was passiert, wenn ich dann das nicht mehr habe? Ja, weißt du, ich habe mir schon oft vorgestellt, wenn ich diese Gemeinde hier, diesen Saal nicht mehr hätte, ich würde mich am Leopoldplatz Stuhl nehmen, hinsetzen und den Leuten die Bibel vorlesen. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn irgendjemand ein Gebet braucht, kommt ein bisschen näher, ich werde mit ihnen beten. Und dann hätte ich meine Arbeit. Und Gott würde mich belohnen und Gott würde mich segnen. Also ich muss nicht um irgendeinen Posten kämpfen oder irgendeine Aufgabe. Einen geisterfüllten Menschen muss man nicht Arbeit geben. Also bitte mach du das. Der hat offene Augen und er sieht, was gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll. Der drückt sich auch nicht vor der Arbeit. Der geisterfüllte Mensch drückt sich nicht vor der Arbeit. Warum? Weil er kreativ ist. Gott ist schöpferisch. Gott hat als der Heilige Geist, er brütete auf dem Wasser. Weißt du, du brütest in der Gemeinde. Du sitzt da und sagst, Mensch, der könnte das so und so sagen und das so und so machen. Der will was tun, der brennt da drauf, was zu tun. Und er findet immer eine Möglichkeit, irgendwo was zu tun. Er weiß, was ist gehört. Er geht mit offenen Augen durch das Leben, er sieht, auch da liegt so ein Krümel, das hebe ich jetzt auf. Und schon hat er gedient. Da muss man nicht sagen, wer ist für Putzdienst zuständig oder wer ist für das zuständig. Der findet die Arbeit, der sieht die Arbeit plötzlich. Weißt du, und der muss nicht kämpfen, darf ich das, kann ich das, nein, der dient. Und natürlich, wenn einer seine Arbeit macht, dann Gott segne dich dabei und schütze dich dabei. Ein wahrer Gläubiger ist immer ein Diener. Dazu ist die Salbung. Ein wahrer Gläubiger ist immer ein Diener, der wird nie arbeitslos. Jetzt kommt noch ein Punkt, der wird nie lahm, der erschöpft nie, der ist nie ausgebrannt, der ist nie ausgelaugt. Wenn Menschen ausbrennen, Burnout, dieses Burnout-Syndrom ist für Menschen, die am falschen Platz falsche Aufgaben zur falschen Zeit oder sonst noch was tun, ohne den Heiligen Geist. Menschen, die den Heiligen Geist haben, die können nicht ausbrennen, selbst wenn sie wollen. Die verbrennen nicht und die brennen auch nicht aus. Weißt du, du gibst, du schöpfst wieder mit der einen Hand von Gott, du bekommst neue Kraft und du gibst wieder weiter. Du empfängst und du gibst wieder weiter. Und so weiter. Weitergeben ist ein Geheimnis der Salbung. So wie, es kommt von oben, fließt durch. Wir sind eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, als Kinder Gottes nur so Durchlauferhitzer. Weißt du, was da sowas ist? Früher gab es, wenn man keinen richtigen Wasserboiler hatte oder man hat einen Wasserboiler, so, da kommt das kalte Wasser rein und es kommt warmes, angenehmes Wasser raus. Wir sind Durchlauferhitzer. Wir haben das Feuer des Heiligen Geistes. Wir empfangen das Kalte, das Material und dann geben wir weiter und dann ist es so angenehm, so was Warmes, so was, wo Menschen sich freuen. So, Salbung. Wie funktioniert das? Man brennt also nie durch und nie aus. Und nur wenn man falsches Material verwendet und wenn man im falschen Geist Gott dient, da wird man fix und fertig. Das ist mir alles so schwer. Ich habe keine Zeit. Und also da fühlst du dich behindert und blockiert. Aber wenn der Heilige Geist da ist und du von oben alles empfängst und weitergibst und so weiter, dann funktioniert es. Nur die Menschen, die auf der falschen Baustelle arbeiten, für den falschen anderen Herren arbeiten und nicht bewusst sind, für wen sie arbeiten, wenn sie für sich arbeiten oder für die Menschen arbeiten, dann werden sie immer ausgelaugt und immer irgendwie kommen sie mit Komplexen dann nach Hause. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, also wer nach der Bibel lebt, bei dem fließt die Salbung. Der ist flüssig, der ist immer flüssig. Weißt du, was flüssig ist? Man hat immer Geld. Man hat immer Kraft, man hat immer den Segen, bei dem geht es wie geschmiert. Wer die Salbung hat, bei dem geht es wie geschmiert. Es kommt von Herzen und es geht zu Herzen. Der macht es gar nicht so kompliziert und gar nicht so umständlich. Es kommt vom Herrn und es geht wieder zum Herrn zurück. Ich diene ja nicht Menschen, ich diene dem Herrn. Und wer das einmal begriffen hat, ich diene dem Herrn, der wird sich da ganz anders benehmen und sich verhalten. Es kommt aus Liebe und bringt wieder Liebe und führt wieder zu Liebe zurück. Die Arbeit macht ihm Freude. Auch die kleinste Arbeit macht ihm Freude, weil er dem Herrn dient. Wir sollen vor dem Herrn kommen mit Freuden, dienen mit Freuden vor seinem Angesicht. Weißt du, dann ist die Arbeit wie ein Hobby. Vergnügen. Und das machen wir gerne. Und das kann noch so viel kosten. Das machen wir gerne. Hobbys macht man gerne. Wer in der Liebe Jesu lebt und dient, 1. Korinther 12, Vers 7, der tut alles zum allgemeinen Nutzen. Hör mal, zum allgemeinen Nutzen. Wer wirklich die Salbung hat, der dient nicht für sich und er dient auch nicht den Menschen, sondern allgemeinen Nutzen. Sogar Ungläubige sollen davon profitieren. So ein Apfelbaum, der gibt sogar Früchte auch den bösen Buben. Und da kann jeder kommen, wer ernten will. Natürlich der Herr oder Eigentümer wird natürlich als erstes ernten. Der Ochse, der da drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden. Aber der Apfelbaum fragt nicht, wer bist du? Bist du Deutscher? Bist du Ausländer? Der Apfelbaum produziert seine Äpfel und bringt Frucht zu seiner Zeit. Also, zum allgemeinen Nutzen. Und deshalb sind auch die Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, nicht für mich, dass ich mich profiliere, dass ich gut rüberkomme und dass ich Anerkennung bekomme. Nein, der ganze Leib des Herrn soll Anerkennung bekommen. So, ich will ein paar Sachen hier weitergeben. Wie funktioniert die Salbung? Wie fließt sie? Und wenn sie fließt, was passiert dann? Weißt du, da ist Ergänzung. Wenn die Salbung da ist, da ergänzt einer den anderen. Da ist Ergänzung. Da tritt einer nicht dem anderen auf die Hühneraugen und beleidigt und kränkt einen. Nein, da ergänzt man sich. Du kannst gut, was kannst du gut, was kannst du wirklich gut und so weiter. Man versucht, das Beste zu geben. Man ist dem anderen ein Gehilfe. Und Gehilfen, was machen sie? Die waren mal Lehrlinge, dann ist man Gehilfe. Und bis man Meister werden, vergeht noch ein bisschen Zeit. So, man ist Gehilfe. Man macht das, was man gelernt hat, was man geübt hat, was man verstanden hat, gut. Der die Salbung hat, der kontrolliert nichts oder verdrängt niemand. Nein, der geht seinen Weg, der geht weiter. Der dient weiter, der freut sich über die Arbeit des anderen. Das ist ganz arg wichtig, dass man sich über die Arbeit des anderen freut. Wie freut man sich über die Arbeit anderes? Herr, ich danke dir. Guck mal, das ist doch schön geworden oder das ist schön geworden. Das ist gut. Guck mal, der macht es prima. Herr, segne ihn weiter, schütze ihn ab weiter. Der genießt die Arbeit des anderen, weil der auch da, er weiß, wie schwer das ist, dass man durch Beleidigung, durch Kränkung, durch Ablehnung da durch muss. So ein Wassertropfen, der bis es unten zur Mündung kommt, der weiß es, das ist es kein Vergnügen. Wer richtig angefangen hat, mal Gott zu dienen, der weiß, also Gott dienen ist nicht das Vergnügen aller Dinge. Das ist eine harte Knochenarbeit. Ja, da musst du viel beten, viel glauben, viel Gott vertrauen und so weiter. Und du bist froh, dass er das macht und machen will. Der dankt Gott für die Arbeit des anderen. Hast du schon mal Gott gedankt für die Arbeit des anderen? Bei den anderen. Weißt du, das ist ganz wichtig. Das ist Salbung, dass du gar nicht so von dir eingenommen bist und dich so wichtig nimmst. Der preist Gott für die Arbeit. Paulus, ich bin jetzt mit dem Thessalonicher Brief fertig, Paulus preist den Herrn für den Glauben, den die haben, wie sie sich einsetzen, dass das Evangelium durch sie überall in Mazedonien bekannt geworden ist. Durch sie, er freut sich und sagt, überall wo wir hinkommen, rühmen wir euren Glauben. Also er freut sich über die Geschwister, auch wenn er gar nicht da ist. Anerkennt die Arbeit des anderen. Und wir sollten das vielleicht viel mehr tun und viel mehr auch akzeptieren. Der andere bemüht sich auch und will auch dem Herrn dienen. Und es ist auch nicht einfach für ihn. Und es ist auch ein Opfer für ihn. So, dass man die Arbeit des anderen, also wenn er für den Herrn ist und nicht aus dem Fleisch ist, sondern einfach aus dem Herzen heraus, Gott, ich danke dir, dass mein Bruder, meine Schwester sich so engagiert für dich, so eifrig ist. Weißt, wenn ich dran denke, jede Stunde, immer eine Stunde früher kommen zum Aufschließen und dann noch warten, bis die Letzten da gegangen sind. Es gehört auch dazu. Weißt du, das ist auch Opfer. Oder Anita, wie viele Jahre hast du das gemacht in der Kirche, aufgeschlossen und zugeschlossen und so weiter und dann für den ganzen weiten Weg als Frau abends und so weiter zu fahren. Weißt du, das ist nicht selbstverständlich, das ist Opfer. Das ist Opfer. Auch so aufschließen und zuschließen die Gemeinde und dann da sein, immer da sein, zuverlässig da sein und wenn nicht da sein, dann gucken wir, wie geht's denn weiter hier oder was passiert da. Erst so wird der Leib Jesu auferbaut. Also zum allgemeinen Nutzen. Egal was wir tun, wir sollten immer die Allgemeinheit vor Augen haben. Die Gemeinde Jesu, alle Glieder des Leibes Jesu, einfach vor Augen, die sind es, für die wir da sind. Und die Glieder dienen heilend auf die anderen Glieder. Weißt du, du ermutigst ihn, dann unterstützt ihn, greifst ihn unter die Arme. Da ist ein Geben und ein Nehmen. Jesus zeigt uns, wie man dient. Er nahm Schürze und wusch den Jüngern die Füße. Das ist Gottesdienst. Und dann sagt er noch, wer der Größte unter euch sein will, der Größte, der sei euer aller Diener. Also dazu haben wir die Salbung, um der Größe, wirklich die wahre göttliche Größe zu erreichen, Diener zu sein. Jedes dienende Glied füllt einen Platz aus in der Gemeinde, am Leib Jesu und so weiter. Und das ist die Gnade, wie Gott einem gegeben hat, nach seinem Vermögen. Ich kann auch nur das geben, was ich vermag, was Gott mir gegeben hat. Und ich kann nicht mehr, wenn ich über mein Vermögen hinausgehen würde, würde ich mich ruinieren. Würde ich ausbrennen, würde ich zusammenbrechen, würde ich ja verzweifeln, das geht nicht, das schafft man nicht, aber wir zusammen, gemeinsam, der Leib des Herrn, das funktioniert. Einer dient dem anderen, einer gibt den anderen, einer sorgt für den anderen, wenn einer sich freut, freuen sich alle, wenn einer leidet, leiden alle, das ist der Leib des Herrn. Dazu haben wir die Salbung. Die Salbung haben wir nicht nur um Glorie, 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 Halleluja. Nein, um miteinander zu leiden und miteinander zu kämpfen. Miteinander, füreinander. In der Natur und im Reich Gottes, also jetzt, ich spreche von Natur, und Natur ist für mich Gott, auch Gott, unbedingt, denn das ist, da sehen wir die Spuren Gottes, in der Natur und im Reich Gottes, beides gehören zusammen, also die Natur lehrt, also heißt es ja auch immer wieder in der Bibel, so in der Natur und im Reich Gottes wird immer weitergegeben. Eine Zelle gibt der anderen Zelle weiter. Eine Zelle gibt der anderen weiter. So, das ist also die System bis in der Baumspitze. Da wird das Wasser von unten hochgezogen und eine Zelle gibt es der anderen weiter. Und Weitergabe ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Weitergabe. Wir sollen das Evangelium weitergeben. Wir sollen die Liebe weitergeben. Wir sollen die Freude weitergeben. Wir sollen den Glauben weitergeben. Es wird immer weiter transportiert. Von Generation zu Generation. Was, wenn es nicht im Körper oder in der Welt oder egal wo, wenn es nicht weitergegeben wird, dann gibt es Wildwuchs, Veränderung des Erbguts und das in der Zelle und dann gibt es Krebs. Das ist Krebs. Also wenn es nicht weitergegeben wird, wenn eine Zelle für sich behält das, was es bekommen hat, dann verändert sich die Zelle. Und dann tut es nicht mehr das, was es sollte. Und dann beginnt es zu wuchern. Und das haben wir im Reich Gottes so oft man erlebt. Ja, wir. Oder entstehen Sekten. Wenn man nicht mehr weitergibt, das ist Krebsgeschwür. Wenn man sich falsch verhält, wenn man in die falsche Richtung geht oder fehlgesteuert wird, auch der Wachstum, man versucht in die falsche Richtung zu wachsen. Stell dir mal vor, mein Kopf würde nur noch wachsen. Am Schluss habe ich einen Wasserkopf. Und es gibt solche Missbildungen. Im Reich Gottes gibt es so viele Missbildungen, weil die Leute betonen dieses und jenes und meine Arbeit ist so wichtig, Chorarbeit ist so wichtig, Predigen ist so wichtig, Gebetsstunde ist so wichtig, Putzdienst ist so wichtig, alles ist wichtig. Aber es geht nicht um den Dienst. Wisst ihr, um was es wirklich geht? Um Gott und Jesus und den Heiligen Geist. Um das geht es nicht, um die Dienste. Das sind nur die Auswirkungen, nur das Gefäß, die Hülle. Die Zellen funktionieren durch ein ständiges Teilen. Also jetzt hört zu, wie funktioniert die Salbung, wollen wir das erfahren. Durch Teilen. Man gibt ständig, man nimmt und gibt. Und man denkt gar nicht so viel an sich. Die Zelle denkt nicht viel an sich, die gibt einfach weiter. Nimmt und gibt. Sie nimmt sich nicht wichtig, sie teilt einfach, sie gibt weiter. Weißt du was, wenn ich so drüber nachdenke, das ist Freitodprogramm. Das ist Freitodprogramm. Weißt du, du stirbst und das ist genau das, was Jesus sagt. Wer leben will, der soll sterben. Der soll sterben, der kreuzige sich selbst oder der nehme sein Kreuz täglich auf sich selbst. Also das ist das biblische Freitodprogramm. Ich nimm und gib weiter und teile mich. Ich bin aber nicht mehr das Gleiche wieder. Ich habe was weitergegeben von mir. Also dieses Freitod. Also wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Der Junge gab die 5 Brote weiter in Jesu Hände und der Herr Jesus gab auch wieder weiter. Der hat auch nicht alles aufgegessen und für sich behalten. Das hätte für den Heiland gereicht gerade. Aber der hat es weitergegeben. Er opferte. Und deshalb, wir müssen lernen, uns täglich aufzuopfern, täglich zu sterben. Wenn du die Salbung hast, da fängst du täglich an, ja, deine 5 Brötchen, deine Sinne, 5 Sinne dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Reich Gottes wird durch Opfer gebaut, durch Teilen. So funktioniert die Salbung. Also der Salbung, dem Heiligen Geist ein Flussbett zu geben, teile und dann herrschst du. Das ist natürlich ein Gesetz dieser Welt, was die Welt falsch versteht, teile und herrsche. Nein, wenn du dich selber zerteilst, du gibst dein Teil weiter, das, was Gott dir gegeben hat, das, was in dir liegt, das, was aus dem Heiligen Geist geboren ist, du gibst weiter wieder. Aber viele Leute, die behalten es für sich und dann gibt es geistlich ein Krebsgeschwür und das ist vom Teufel. Krebsgeschwür ist vom Teufel. Also dann wird man egoistisch, selbstsüchtig, man vergöttert sich selbst. Also da entsteht dieses Geschwür, weißt du, das ist mein Sitzplatz, da sitze ich, da Tante Emma und Tante Carla und Tante Fritz oder Onkel Fritz, da sitzen wir. Weißt du, da kämpft man um seinen Sitzplatz, also wenn man keinen Platz hätte mehr, wir haben ja nur genug Stühle. So, dann seinen Posten, um sein Amt. Nein, ich weiß, wir haben Erweckungsversammlungen gehabt in Stuttgart und damals, da kam ein Hippie mal rein, ein Hippie, du glaubst gar nicht, dann der hat sich irgendwo hingesetzt, der hat gedacht, da sitzt noch niemand, da saß er, und dann kommt er, Bruder, hier sitzt Tante Martha. Dann ist er rumgeruckt, da saß er da, und hier sitzt Tante Emma. Und dann nach einer Weile, und was ist passiert am Schluss? Der Junge ist gegangen. Der hat gesagt, mir reicht's, wenn die so nur um ihre Plätze, Sitzplätze kämpfen. Eigentlich sollten wir alle Stühle wegschaffen und alle sollen stehen. Dann ist es alles okay. So machen die Orthodoxen. Nein, mein Sitzplatz. Was die Leute, weißt du, wir sollen flexibel sein und wir sollen nicht um unsere Sitzplätze oder meinen Platz im Reich Gottes, lass den einen links und den anderen rechts von mir sitzen oder von dir sitzen. Komm, das ist dieses egoistische Denken. Im Reich Gottes gibt es dieses egoistische Denken nicht. Einen links und einen rechts sitzen zu lassen oder was es auch immer ist. Weißt du, da ist kein Platz mehr für andere, wenn wir egoistisch anfangen zu denken. Das Krebsgeschwür entsteht dabei. Es geht nicht um meine Bedürfnisse, es geht um die Bedürfnisse Gottes. Und was will Gott gerade durch den mir zeigen und mir sagen? Wir sind ja hier zusammen, um zu lernen. Und du, sogar von dem Dümmsten kannst du was lernen. Von dem Dümmsten. Da muss niemand so gescheit sein. Weißt du, jemand, der ständig boxt und ständig ausschlägt. Und sagt, um Himmels Willen, was ist da mehr los? So, wir müssen lernen, uns selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Das ist dieser Freitodprogramm, biblischer Freitodprogramm. Der nehme sein Kreuz täglich und folge mir nach. Deshalb brauchst du den Heiligen Geist, sonst stirbst du gar nicht. Ohne den Heiligen Geist stirbst du ja nicht. Und deshalb, wisst ihr, in meiner Bibel heißt es, der nach mir kommt, Johannes der Täufer sagt, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Die meisten haben keine Ahnung, was Feuer ist. Feuer ist Gericht. Feuer ist also das Gericht Gottes, dass Gott plötzlich sagt, das muss verbrannt werden. Also das kann nicht in mein Reich kommen. Da ist kein Platz dafür. Die ersten Christen, die haben Zellteilung gehabt und praktiziert. Die ersten Christen brachen täglich das Brot in den Häusern hin und her. Täglich. Sie brachen täglich das Brot. Weißt du, das ist Zellteilung, ein Symbol für Zellteilung. Sie haben nicht nur Abendmahl gefeiert. Viele Leute denken, das war Abendmahl. Gewiss. Aber die haben sich mitgeteilt. Stell dir mal vor, jetzt dein Haus, in deinem Haus kommen Leute und wollen zusammen mit dir beten und singen und Gott loben und preisen. Mit ihren dreckigen Schuhen da und was sonst noch, verstehst du? Oder dann, was weiß ich, wenn Leute, da wird dein Teppich so verbraucht und kostet mehr Klopapier wieder und Wasser und was so alles ist, wenn Leute plötzlich dein Haus bestürmen und sie brachen das Brot in den Häusern täglich und die hatten da nicht solche Hemmungen. Weißt du, wir Deutsche haben manchmal Probleme mit Gastfreundschaft. Die Orientalen haben keine Probleme. Die nehmen, kommen sie her, ach, wie ist es in Israel mal passiert? Dann sitzen wir in unserem Kibbutz und da ist Hochzeit unten. Und dann kommt der Rabbi hoch und sagt, Sie sind ja Gäste hier, wollen Sie nicht runterkommen? Unten ist eine Hochzeit. Ich sage, aber wir haben ja kein Hochzeitsgeschenk, wir kennen die Braut gar nicht. Ach, sagt er, wissen Sie, da werden 400 Leute sein bei der Hochzeit und sie geben ein bisschen was und das wird schon klappen. Und wir haben so eine tolle Zeit gehabt haben mit der Hochzeit, mit dem Brautpaar. Und dann sagte, stellen Sie sich mal vor, als der Oberrabbiner vor kurzem für seine Tochter die Hochzeit ausgetragen hat, wissen Sie, wie viele Gäste da waren? 2.500. Weißt, ja, aber das kannst du dir hier gar nicht vorstellen, dass plötzlich so Leute kommen und sagen, ja, wir gehören dazu und jeder gibt was. Man nimmt nichts, weißt du, wenn du die Salbung da hast, nimmst du nichts selbstverständlich. Dann überlegst du, was hat es denn wohl gekostet? Was esse ich? Was kostet so eine Mahlzeit? Was kann ich Beitrag sein? Weißt du, da denkst du nicht egoistisch. Du denkst, wie kann ich hier einen Beitrag leisten? Was kann ich dem Brautpaar schenken? Sie brachen täglich das Brot in den Häusern hin und her. Wir müssen wieder lernen, herzugeben, zu begraben, was begraben sein sollte, unseren anderen Charakter aneignen, Gastfreundschaft, herbergert gerne. Weißt du, die gaben den anderen her, sich selbst, sie haben sich mitgeteilt. Und da geht die Urgemeinde ging noch weiter, wenn du die Apostelgeschichte 4 liest, Kapitel 32, 33 und so weiter, diesen Verse. Weißt du, die gingen noch weiter. Weißt, so wurde der Leib des Herrn gebaut. So wuchs die Gemeinde, so entwickelte sich die Gemeinde durch die Teilung. Zellteilung. Und die brachten dann ihr Besitz, ihr Vermögen zu des Apostel Füßen. Weißt du, sie haben in der Gemeinde gebracht. Und jetzt, was machen die Apostel damit? Und da ihren Erlös von Grundstück und so weiter. Sie haben zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet. Der gesalbte Mensch, der von Gott gesegnete Mensch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was dient dem Reich Gottes? Der Allgemeinheit. Und in der Bibel heißt es, und dann fällt es dir zu. Wenn du natürlich anfängst zu rechnen, viel zu rechnen und so weiter, dann kriegst du nicht viel. Aber wenn du nicht rechnest, versuch mal, ja, du willst die Gnade von Gott haben, dann sei du auch gnädig. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen, heißt es in der Bergpredigt. Christentum, echtes Christentum funktioniert erst, wenn wir den Impuls vom Haupt bekommen, von Jesus bekommen, vom Heiligen Geist bekommen, das ist die Salbung. Und dann tust du, was würde Jesus hier an dieser Stelle tun? Wie würde er reagieren? Wie würde er sich benehmen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Die Urchristen haben Jesu Lehre begriffen und sie haben es auch umgesetzt. Sie hielten alles gemeinsam. Und da war keiner, der Mangel hatte. Weißt du, wir müssen wahrscheinlich noch lernen in der Endzeit. Wir werden es noch lernen müssen. Vielleicht auch nicht. Und manche werden gar nicht mehr dabei sein. Ich habe eine gute Predigt für morgen. Und wir müssen morgen kommen. Viele werden nicht dabei sein, wenn Gott segnet, wenn Gott arbeitet. Weil sie zu egozentrisch sind. Nur mich, nur mein und so weiter. Wir müssen wieder lernen, gemeinsam das Ziel zu verfolgen. Das Ziel der ersten Christen war einfach, gemeinschaftliches Leben in Eintracht zu leben. Sie wollten eins sein mit Gott und mit den Mitmenschen, miteinander, da wo sie waren, einmütig beieinander. Gewiss, nicht alle haben den anderen gefallen, aber sie haben versucht, so gut wie möglich einfach die Grenzen zu verwischen und miteinander auszukommen. Sie waren alles Gnadenkinder. Da wusste also der Louis und die Marie oder wer auch immer, ist ein Gnadenkind und ich bin auch ein Gnadenkind. Was sind wir? Alle Gnadenkinder. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Wenn Gott uns nicht gnädig sind, geht uns die Luft aus. So, alle gehören so mit zusammen. Sie sind durch das gleiche Blut erkauft. Sie haben gleich viel gekostet. Glaub nicht, dass du für den Heiland mehr gekostet hast wie ich. Wir haben gleich viel gekostet. Alle. Sein Leben und so weiter. Weißt, aber ihnen war dann wichtig, das Wohl des anderen. Das Wohl des anderen. Uns sollte das Wohl des anderen am Herzen liegen. Wenn ein Bruder leidet, eine Schwester leidet, sollte uns bewegen. Willst du wissen, wie die Salbung fließt? Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer von ihnen sagte das, was von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge haben sie gemeinsam zusammengehalten. Also, sie hatten alles gemeinsam. Sie sagten nicht, das ist mein Wohnzimmer. Nein, das ist mein Haus. Weiter Kapitel 4, Vers 34, Apostelgeschichte. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Warum wir so viele Mangelerscheinungen haben und so viele kaputte und kranke Leute haben und Christen, die nicht funktionieren. Da ist kein Geben und kein Nehmen da. Da heißt es hier weiter, wenn ich so lese, da war kein Mangel da. Denn die, welche Besitzer von Äcker und Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Da war noch der Josef da, mit dem Beinamen Barnabas und so weiter. Der hatte auch ein Grundstück, war ein Levit, eigentlich durfte er gar nicht behalten, ein Grundstück haben, aber der, irgendwie hat er aus seinem früheren Leben noch irgendwo geerbt oder bekommen, hat ein Grundstück, und auch er verkaufte seinen Acker und er legte auch zu den Aposteln Füßen. Wenn das heißt, sie hatten alles gemeinsam, weißt du, das ist ein göttliches Gemeindemodell, wie Gott sich die Gemeinde vorgestellt hat. Die Urgemeinde ist das Modell, sie hatten alles gemeinsam. Und das ist nur möglich, solange der Heilige Geist da ist, solange die Salbung da ist. Wenn die Salbung nicht mehr da ist, hört dieses Modell auf. Und es hat auch aufgehört, weil die Salbung nicht mehr da war. Da fing einer über den anderen zu reden, zu kritisieren, zu nörgeln, zu murren, zu knurren und so weiter. Die kriegt mehr und die kriegt nicht so viel. Und haben sich die Leute in die Haare bekommen und die Salbung hat aufgehört. Sobald die Leute das in die Haare bekommen und sich gestritten haben und unschöne Dinge passierten, unschöne Reden und so weiter, da hörte die Inspiration auf vom Heiligen Geist, da hörte die Kreativität auf, da waren sie nicht mehr motiviert, da ging jeder in seine Richtung und da kam der Teufel, da kam Verfolgung, Saul von Tarsus. Und der Teufel versucht nur dann einzubrechen, wenn die Salbung nicht mehr da ist, dann bricht der Teufel ein. Und da kam dann nachher Profilierungssucht und so weiter. Die Leute waren nicht mehr verbindlich. Dann, warum soll ich das alles geben und so weiter. Und dann kommen noch Übertreibung, Ananias und Sapphira. Weißt du, im Neuen Testament geht es um gemeinschaftliche Lebensgemeinschaft. oder ganzheitliche Lebensgemeinschaft. In der Urgemeinde ging es nicht um Besitz, was kriege ich, was bekomme ich, was wird. Nein, jeder gab den anderen. Es ging nicht um sein Image aufzubessern. Ananias, guck mal, Sapphira, ihr habt wirklich so teuer verkauft. Weißt du, im Reich Gottes kann man sich nicht angeben. Ein Diener kann sich nicht angeben. Weißt du, der Größte unter ihnen sei ein Diener. Für Profilierungssucht ist im Reich Gottes kein Platz da. Im Gegenteil, nur Füße waschen. Füße waschen und dann die Salbung weitergeben, die Liebe weitergeben, die Freundlichkeit, die Nettigkeit weitergeben. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Oder ich will was tun für den Herrn. Du tust für den Herrn, wenn du den Willen Gottes tust, für dein Leben. Also nicht, ich will für den Herrn was tun. Fang an, da, wo du stehst, dein Bestes zu geben. Dein Bestes zu geben. Das andere Extrem, was auch da ist in der Gemeinde Jesu, oder auch immer wieder passiert und Leute nicht begreifen und kapieren, dass man sich zurückzieht, dass man Einsiedler, ein Eigenbrötler, Klostermann, Klosterfrau wird und so weiter, da zieht man sich zurück und ja, ich verzichte darauf, ich verzichte auf das und ich verzichte auf das und so weiter. Nein, wir sind kreativ. Die Salbung lehrt uns kreativ. Wenn wir verzichten, dann nur aus Liebe, damit der andere vorwärts kommt und weiterkommt und sich weiterentwickelt. Wie fließt die Salbung? Lies Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Durch Einheit und Einmütigkeit. Durch Einheit und Einmütigkeit. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Es gibt ein geistliches und ein fleischliches Organisieren. Aber weißt du, durch Einmütigkeit, wenn der Heilige Geist dein Herz packt und die Salbung da ist, dann schaust du nicht mehr auf das Äußere. Und das ist auch ganz arg wichtig. Ja, wo versammeln wir uns? Da ist kein Kirchturm an dem Haus. Und zwar, das interessiert dann gar nicht mehr, ob jetzt Kirchturm ist oder Kreuz da ist oder kein Kreuz ist, ob dann Teppich da ist oder kein Teppich da ist, ob es nach Mief riecht oder nicht. Also ich habe die schönsten Versammlungen schon im Hühnerstall gehabt, in der Untergrundkirche. Weißt du, da waren vorher Hühner und als wir in eine Ortschaft ankamen, dann fragte ich, Geschwister, wo wird die Versammlung sein? Ja, draußen im Hühnerstall. Habe ich gedacht, bitte? Und dann haben die Leute nachts, abends die Hühner gepackt und in so einen Korb irgendwo gesteckt und den Hühnerstall schnell sauber gemacht und dann ein paar Steine und ein paar Bretter drüber gelegt und schon war die Versammlung fertig. Ja, aber unser einer, ja, wenn es nicht gut gelüftet ist, weißt du, es geht nicht. Und ich muss etwas sagen, in diesem Hühnerstall habe ich so einen Geruch des Heiligen Geistes erlebt, als wenn da eine Flasche von Rosenparfüm versprüht worden wäre. Also wirklich, der Heilige Geist, wenn der kommt, wenn die Salbung da ist, dann riechst du diese negativen Dinge nicht mehr. Dann siehst du die negativen Dinge nicht mehr. Wie funktioniert die Salbung? Dann übersiehst du das Übel. Und das vergisst du. Und dir ist der Herr das Wichtigste. Du schaust auf den Herrn. Und dann betest du. Und die haben dann so gebetet, dass sogar Wasser von den Wänden runtergelaufen ist. Es war natürlich ein bisschen Winter, auch kalt und die Temperaturschwankungen, also das kann ich auch physikalisch erklären. Aber, weißt du, dann, du bist kreativ. Und ich finde, das Schöne dabei ist, bei den ersten Christen, sie waren kreativ. Viele denken, wir müssen alles organisieren. Nein, auch improvisieren gehört dazu, zum Reich Gottes. Aber ich warne euch. Die ersten Christen, in Israel kannst du noch vielleicht improvisieren. Aber viele haben keine Ahnung, was bedeutet Einmütigkeit und so weiter. Ja, wir lassen uns nur vom Heiligen Geist sagen. Nein, weißt du, die arbeiten zusammen. Das gehört auch, dass man mit dem Heiligen Geist, mit der Salbung zusammenarbeitet, dem Heiligen Geist ein Flussbett gibt. Und viele verstehen falsch, wie führt der Heilige Geist. Sie brachten ihr Vermögen zu den Apostelfüßen. Sie haben es übergeben, sie haben es abgegeben. Sie haben es nicht für sich behalten. Und überlege einmal, was passiert, wenn der Heilige Geist wirkt und plötzlich die Salbung kommt. Ich habe nur versucht, mir zu überlegen, nach am Pfingsten, 3000 Leute wurden gläubig, paar Wochen später, 5000, schon 8000, und dann heißt es, und täglich tat der Herr dazu, die da gläubig wurden zu der Gemeinde, und bestimmt waren sie in kurzer Zeit 10.000 Leute. Wo willst du eine Versammlung veranstalten für 10.000 Leute? Nur auf der Wiese. Aber jetzt stell dir mal vor, heute, wenn du auf der Wiese eine Veranstaltung machen möchtest, da brauchst du Toiletten. Wo sind sie auf die Toilette gegangen? Da kommen so viele praktische Sachen. Beleuchtung, wenn es abends ist. Was machst du, wenn es regnet? Gut, in Israel war das Wetter gut, vielleicht in der Zeit. Jesus hat auch vor 15.000 Leuten gepredigt, die Bergpredigt. Aber er war Jesus. Und er konnte Brot vermehren. Dann wo sollen wir so viel Brot kaufen für die Leute? Du siehst also, es gab so Imbissprobleme. Lass uns nicht denken nur, weißt du, ja, weißt du, der, der an den Heiligen Geist glaubt, der darf nicht organisieren. Im Gegenteil, wenn der Heilige Geist wirkt und du dann bist du flexibel und du lässt dich organisieren. Du bist ein Glied am Leibe Jesu. Und dann kommt der Junge und bringt, Meister, das sind 2-5 Brötchen. Aber weißt du, was ist das für so viele? Ah, und du siehst, was der Herr Jesus daraus machen kann. Der Herr Jesus ist der, der nachher organisiert. Der Heilige Geist ist es, der nachher organisiert. Aber zuerst einmal müssen wir auch etwas tun. Und was macht der Heiland? Lass die Leute 50 so in Blöcke sitzen. So, damit jeder Apostel da schnell seine Brote austeilen kann. Gott ist ein Gott der Ordnung. Das gehört auch zum Heiligen Geist, zu der Salbung. Wenn Menschen die Ordnung nicht begreifen, sind nicht unter der Salbung. Weißt du, zuerst einmal, ich muss meine Arbeit finden. Ach, da ist etwas, da muss ich etwas erledigen. Okay, dann erledige ich. Aber dann, wie funktioniert es weiter? Wie geht es weiter? Und da muss man dann organisieren. Dann musste man hier, als das Evangelium hier nach Deutschland kam und Europa, wo es kalt ist, da muss man halt eine Kirche bauen, ein Gebäude bauen. Ah ja, die ersten Christen haben sich in den Häusern versammelt, gewiss. Aber was machst du, wenn Erweckung kommt? Wenn 3.000, 5.000, 8.000 Leute sich bekehren? Wir müssen da zusammenarbeiten, zusammenstehen. Und mich hat in Rumänien, ganz besonders in Rumänien, fasziniert. Die haben Kirchen, kannst du dir vorstellen, in der Zeit von Ceausescu, Gemeinden aufgebaut mit 5.000 bis 8.000 Sitzplätzen. Und die durften kein Vermögen haben. Und wisst ihr, wie das passiert ist? Mir haben die Leute erzählt, wie das passiert ist. Dann hat einer gesagt, ich bring Holz, ich bring Ziegelsteine, ich bring Dachziegeln, ich bring da Kanalisationsrohre, ich mache das und so weiter. Da hat jeder mitgebracht und keine Rechnung gemacht und so weiter mitgebracht. Und die Kommunisten haben gestaunt. Wie funktioniert das? Wenn die Liebe und der Heilige Geist, das funktioniert es. Dann passiert Organisation, jeder kommt zusammen, wir besprechen miteinander und der bringt das, der bezahlt das, der andere bringt Teppich oder macht dieses und dieses. Jeder weiß, was sein Platz ist, seine Funktion ist im Leib Jesu. So wird Gemeinde gebaut. Nicht nur Gemeindegebäude, auch Reich Gottes. Fleischliche Christen, die sagen, nein, das muss man jetzt planen, muss man ein Komitee haben und nur ein Komitee kann das machen. Wenn der Heilige Geist da ist, die Salbung da ist, da brauchst du kein Komitee. Wenn Moses gewartet hätte, bis wir ein Komitee haben, wie kommen die Kinder Israel aus Ägypten raus? Die würden heute noch dort in Ägypten sitzen. Aber Moses und Aaron sind hingegangen, Pharao, lass mein Volk gehen. Und die Salbung war es, die dann das Übrige getan hat, die dafür gesorgt haben. Und dann sagt der Herr nur, als zu guter Letzt, sagt doch den Ägyptern, sie sollen euch schöne Gefäße oder Schmuck geben und was sonst noch, damit ihr nicht allein da so arm und selig in der Wüste vor dem Herrn erscheinen müsst. Und die haben willig gegeben. Gott gibt die Willigkeit. Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Da bist du verblüfft manchmal, wie das Reich Gottes gebaut wird. Der Heilige Geist zeigt dir immer, was du tun sollst und kannst. Und sogar wenn du als Gläubiger was für den Herrn tust, werden sogar die Ungläubigen dich unterstützen, wenn du richtig stehst zu Gott. Die werden dich unterstützen, die werden dir helfen, die werden dir beistehen, die werden dich unterstützen, ohne dass du jetzt Angst hast, ja, das sind Ungläubige, die daran arbeiten. Nein, Gott benutzt die Gläubigen und die Ungläubigen. Wenn du richtig stehst, aber du musst richtig stehen. Weißt du, Gott wird ihnen ins Herz geben. Gott gibt ihnen ins Herz. Wenn du richtig zum Herrn stehst, wird er den Leuten ins Herz geben. Und jeder diene Gott nach seinem Vermögen. Ich will dir helfen, den Fluss des Heiligen Geistes zu verstehen. Ich weiß, es ist ein Geheimnis. Der Heilige Geist ist ein Geheimnis. Nicht alles, was dir der Heilige Geist zeigt, kannst du tun. Der Heilige Geist zeigt dir mehr, als was du tun kannst. Oder darfst, oder sollst, zeigt dir mehr. Der zeigt dir die ganze Arbeit. Du siehst den ganzen Plan Gottes, du bekommst Einblick. Durch den Heiligen Geist bekommst du Einblick im Plan Gottes. Sagt er, ja. Du sitzt hier in der Gemeinde vielleicht, und so weiter, und da dir wird einiges gezeigt. Und er sagt, liebe Zeit. Aber da ist das nicht, da ist das nicht, da ist das nicht, da ist das nicht. Da steht Klavier spielt keiner, da ist Schlagzeug spielt keiner, da ist Gitarre spielt keiner, da ist Tambourin spielt keiner. Also, aber da sind Instrumente da. Aber warum spielt keiner da, oder da ist dies und jenes, da sind Mikrofone da, aber da keiner singt in dem Mikrofon. Nur als Beispiel, ich sage das ja nur. Weißt du, warum Gott dir manchmal so viel zeigt, dass du fast explodierst? Damit du betest. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes. Damit du anfängst zu beten und im Gebet bewegst, was nicht getan ist. Herr, hier fehlt, nicht bei uns, aber ich sage es nur mal pauschal, hier fehlt Putzdienst. Hier putzt keiner, da lässt jeder seinen Dreck liegen. Wir sind wie in der Müllhalde. Wir sind das nicht. Aber ich will es nur sagen und so weiter. Du betest und dann sagt der Heilige Geist, ja, bete, dass Putzkolonnen kommen, ganze Putzkolonnen kommen. Bete, dass der Herr Mitarbeiter schickt. Weißt du, was der Herr Jesus sagt? Wir sollen beten, dass der Herr in seine Ernte Erntearbeiter schicke. Der Herr soll Erntearbeiter schicken, in seine Ernte. Ist ja nicht deine Ernte, es ist seine Ernte. Und wir sollen Gott bitten, Herr, sende Arbeiter in seine Ernte. Und du siehst, die Ernte, ist, das Feld ist weiß, es fehlen die Schnitter. Wo sind die Mähdrescher? Also oft fehlen in der Gemeinde die Mittel, das zu tun. Du siehst, da müsste getan werden, aber da sind die Mittel nicht da, oder da fehlt die Kraft einem, die Fähigkeit einem, das zu tun. Oder sind oft nicht die Leute, die das tun könnten, oder die das könnten, tun es nicht. So, und oft fehlt die Freiheit, oder das sind so viele Hindernisse, aber Gott zeigt uns eine ganze Menge, was getan werden soll. Und du darfst nicht alles tun, du musst nur sagen, was ist jetzt der Auftrag Gottes für mein Leben. Wenn du das tust und dir vom Heiligen Geist zeigen lässt, was er will, dann ist flüssig, dann fließt es, dann ist es ein Segen, dann hast du Freude, dann haben andere Freude und so weiter. Wenn du aber nicht unter der Salbung und Leitung des Heiligen Geistes tust, dann versündigst du dich und da kriegst du Streit und Zwietracht und verausgabst dich und ruinierst dich noch dabei. Also du solltest so handeln, wie Gott handelt. Das ist das biblische Handeln, so, also in Dienst und Mitarbeit und geben und nicht geben, du solltest so tun. Gott sagt, in der Bibel heißt von Gott einmal, rufe mich an in der Not und ich will erhören. Also du musst die Not sehen und nur in der Not reagieren, als Nothelfer. Nur auf die Not reagieren, nicht mehr und nicht weniger. In Apostelgeschichte 4, Vers 45, da heißt es, und jedem so viel wie nötig, und nur so weit wie nötig. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Du musst immer wieder fragen, ja, Arme habt ihr immer auf der Straße. Und es wird Arme immer geben. Aber ist es nötig, jetzt ihnen so und so zu helfen? Ist es nötig? Ist es nötig, diese Arbeit zu tun? Und wir sollen göttlich, teilhaftig werden seiner göttlichen Natur. Ist es wirklich Not? Ist es nötig? Oder ist es nur Faulheit? Ist es nötig? Ist es wirklich Not? Und wenn du mit dem Heiligen Geist gehst, wirst du immer auf die Not reagieren. Und werden die Leute dankbar sein, wenn du auf der Not reagierst. Und nicht alles ist der Heilige Geist. Oft ist das auch Fleisch, sind unsere Augen. Manchmal sind die Augen größer als der Mund. Und so weiter. Ja, das muss alles getan werden. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Und zuerst einmal muss das alles im Gebet bewegt werden. Bearbeitet werden. Aus dem Logos muss ein Rema werden, so dass es im Gebet, und dann, wenn es Rema geworden ist, aus dem Rema ein Logos wieder zurück. So ist dieser Kreislauf, dieser göttliche Kreislauf, so arbeitet Gott. Er sprach und es wurde. Und dann war es. Dann war es. Dann war es zementiert. Dann war es verewigt. Der Heilige Geist macht erst eine richtige Gemeinde aus, wenn er wirken kann, wenn er Menschen benutzen kann, wenn er Menschen ins Herz gibt und ich habe mich gefragt, ja, guck mal, die bringen das falsche Steine, falsches Holz. Nein, die haben nicht falsches Holz und nicht falsche Steine gebracht. Die haben genau das gebracht. Die haben geguckt, wie bauten die da. Die haben miteinander abgesprochen. Die haben koordiniert miteinander. Also das ist nicht nur eine Gemeinde. Ich kenne fast alle großen Gemeinden in Rumänien und habe auch dort gedient und gepredigt. Und ich bin immer verblüfft, die alten Gemeinden sind besser, auch wenn sie im Hinterhof gebaut worden sind. Und sind viel schöner. Nach außen sieht es wie ein großes Wohnhaus, 3 Stockwerke, aber das sind keine Stockwerke, das sind Balkons links und rechts und da sitzen die Leute und das Haus ist voll. Ich könnte euch Bilder zeigen, aber das alles durch Weitergabe der Liebe. Das hat alles in Liebe geschehen. Salbung hat etwas mit Liebe zu tun. Und ich frage mich, sie versammeln sich in den Häusern hin und her damals, ohne Handy und SMS und Facebook und Twitter. Sie versammeln sich in den Häusern. Sie plötzlich wussten sie, heute trifft sich die Gemeinde dort und dort. Auf Anregung des Heiligen Geistes passierte das alles. Da gab es nicht das feste Uhrzeiten und so weiter. Oder alles, was sie taten, geschah aus Liebe. Der Heilige Geist hat sie geleitet. Plötzlich haben sie gespürt, du, jetzt ist Zeit zum Gebet, jetzt gehen wir zum Gebetsversammlung. Und dann heißt es, und der Herr wirkte Zeichen und Wunder durch die Apostel. Gottes Werk kann erst getan werden, wenn jeder sich selbst einbringt. Sich selbst. Und dann überläuft und überfließt und die Zelle bereit ist, zu sterben, weiterzugeben. Nicht auf sich selbst zu schauen. Du wirst erst gesegnet, wenn andere gesegnet werden. Wenn andere stark werden und glücklich werden. Die Salbung funktioniert nur durch Dienen. Durch die Arbeit, die wir fortsetzen dann. Und der andere, wie am Fließband. Weißt du, der eine macht das, schraubt hier und dann der nächste hämmert was drauf und verlötet oder klebt was dazu. So jeder hat seine Funktion. Und jeder weiß, wir sind im Werk Gottes wie in einer Manufaktur. Da macht jeder an seinem Platz seine Arbeit. Und jetzt, pass auf, jetzt noch etwas. Wenn die Salbung kommt, dann sagt Jesus, ihr werdet Größeres tun, als ich es getan habe. Und das gehört auch zur Salbung. Nicht nur, dass du etwas für Gott tun, sondern Größeres, als er es getan hat. Das ist fast unfassbar. Ihr werdet Größeres tun als das. Gesalbte Menschen oder der Mensch mit Gott tut immer was Größeres. Was Größeres, als die normalen Menschen es tun. Das ist das Größere. Ihr werdet Größeres tun als das. Vollbringen Größeres als die normalen sterblichen Menschen. Irdischen oder fleischlichen Menschen, weißt du, die tun mehr. Und die rechnen nicht, die denken nicht, die überlegen sich nicht viel, die tun mehr. Mit Gottes Hilfe leistet einer, wenn er für Gott arbeitet, Größeres. Mit Gottes Hilfe. Mehr Barmherzigkeit, mehr Erbarmen, mehr Freude, mehr Begeisterung. Gott baut keine Krankenhäuser. Hat noch nie gesehen, dass Gott ein Krankenhaus gebaut hat. Aber gläubige Menschen, der Mensch baut es. Gott baut keine Waisenhäuser, aber der Mensch tut es voll Heiligen Geistes, voll Liebe für die Kinder, Armen oder Witwenhäuser oder was auch immer ist. Gott installiert keine Suppenküchen, aber der Mensch macht es. So, Menschen, die vom Teufel inspiriert sind, gibt es auch. Die vollbringen Hässliches und Grausames. Aber Menschen, die von Gott inspiriert sind, die vollbringen gute Werke. Also, wer inspiriert uns? Menschen ohne Gott, die bauen Atombomben, lernen Kriegen, bauen KZ. Aber Menschen mit Gott, die schaffen Paradiese, Oasen, Gärten, Trauminseln. Das machen Menschen, die an Gott glauben. Das ist ein Unterschied. Die sind kreativ, Krankenhäuser, Waisenhäuser. Wir können also verdammen oder erlösen. Welcher Geist in uns steckt. Das ist also, wie die Salbung fließt. Auch der Teufel hat seine Salbung. Wenn ich dran denke, die Bomben abwerfen oder Atombomben bauen und nur die ganzen Wissenschaftler, die für Militär forschen und arbeiten. Weißt du, wenn es nur für die Menschheit wäre, die forschen nicht für die Menschheit, die forschen nur für den Krieg. Und alle Waffen, die man entwickelt und entdeckt hat, wurden irgendwann mal irgendwo eingesetzt. Wir können Menschen arm machen oder reich, sie in Not oder Bedrängnis bringen oder in Freiheit, ihnen das Leben erleichtern. Das liegt ja in unserer Macht, was Geistes Kinder wir sind. Also die Salbung ist es, die den Unterschied ausmacht. Ob aus Gott sie ist oder vom Teufel. Und nur zwei Mächte regieren diese Welt. Paulus sagt, wir haben nicht viel, aber wir machen viele reich. Ich muss vorstellen, ich frage mich, wie macht er das? Wir haben nicht viel, aber wir machen viele reich. Wir sind schwach, aber wir machen viele stark. Wir sind entmutigt, aber wir ermutigen andere. Und das ist das Geheimnis, die Zelle geht weiter. Wir sind untröstlich, aber wir trösten andere. Und ich habe festgestellt, wenn du während deiner Situation so schlecht ist, das bisschen, was du noch hast, weitergibst, wird Platz gemacht für das Neue, für dich in deinem Leben. Nur wer Gott einmal erlebt und erfahren hat und einmal seine Güte gekostet hat, der wird es auch weitergeben. Der wird sagen, das kann ich nicht für mich behalten. Also, das müssen auch die anderen noch erfahren. Der brennt für Gott. Nur der kann auch dem Bösen mutig entgegentreten und dem Negativen widerstehen. Nur der Gott erlebt und erfahren hat, voll Heiligen Geistes, der kann auch Nein sagen. Nur wer selbst an sich die Macht der Liebe erlebt hat, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wem wenig vergeben ist, liebt gar nichts. So, wer in der Gegenwart Gottes ist, von seiner Heiligkeit angesteckt ist, der wird auch die Menschen anders behandeln, auf die Menschen anders reagieren. Der wird von den Menschen nicht weglaufen, sondern auf die Menschen zugehen. So, in uns steckt also der Geist der Weitergabe, das ist die Salbung. Ihr habt die Salbung und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehre. Wenn du das verstehst, ist nicht nur, dass du sagst, ich brauche keine Unterweisung, ich brauche keine Bibelschule, ich brauche kein Bibelstudium, ich brauche keine Predigt, das weiß ich schon alles. Weißt du, du weißt noch gar nichts, wenn das so ist. Du weißt überhaupt nichts. Weißt du, wenn du von Gott berührt bist, wirst du all das tun, was Gott will, das in deinem Leben passiert. Wer den Teufel erlebt hat, der gibt den Teufel weiter. Du kannst nur das weitergeben, was du erlebt hast, was du erfahren hast. Wer Leid erlebt hat und nur Leid erlebt hat und so weiter, der kann nur Leid weitergeben. Wer verletzt wurde, der wird immer weiter verletzen. Wer Mangel hat und nie drüber hinausgekommen ist, der wird immer Mangel haben. Wir können uns nicht leisten, es geht nichts und so weiter. Wer Vertrauen erlebte und wer einmal vertraut worden ist und dir Vertrauen geschenkt wurde, der kann auch anderen vertrauen. Du kannst nur das weitergeben, was dir gegeben worden ist. Wer Freundschaft erlebte, der kann Freundschaft weitergeben. Also wir brauchen für den Heiligen Geist ein Flussbett, ein Kanal, dass das, was wir erlebt haben, weitergeben können. Weißt du, eine Überschwemmung, was nützt dir eine Überschwemmung? Der Heilige Geist will nicht eine Überschwemmung, der Heilige Geist will ein Flussbett haben. Nicht eine Hochwasserkatastrophe, das ist Katastrophe. Die Salbung will immer fließen. Und wenn die Salbung nicht mehr fließt, pass auf, ich sage hier eine Wahrheit. Ich will ganz praktisch und eigentlich würde ich sagen, Naturpredigt ist das, was ich heute predige. Das Wasser, was nicht mehr weiterfließt, wird stinkig, bitter, ungenießbar. Das stehende Gewässer ist ungenießbar. Die Salbung will immer fließen, immer fließen. Was nicht weiterfließt, was nicht weitergegeben wird, fängt an zu schimmeln, zu faulen, zu stinken. Wird ungenießbar. Also das kommt von oben, darf sich nicht stauen, sondern weiter gleich, dann kommt wieder was Neues. Und deshalb, du wunderst dich, warum kriege ich von Gott nichts? Du kriegst auch von Gott nichts, brauchst gar nicht warten, wenn du nicht weitergibst. Du kriegst nur in dem Maß, wie du weitergibst, damit du weitergibst. Wir bekommen es, um weiterzugeben. Deshalb, wir bekommen mehr Heiligen Geist, je mehr wir weitergeben. Je mehr wir dienen, desto mehr bekommen wir Kraft und Hilfe vom Heiligen Geist, damit wir noch weiter dienen können, noch mehr dienen können. Religiöse Menschen, die sind stolz und sind nur auf sich fixiert und sind habgierig. Aber weißt du, der Diener Gottes ist ein Diakon. Diakone heißt es, er geht durch den Staub. Er hat keine Angst, schmutzige Füße zu kriegen oder schmutzige Hände zu bekommen. Er geht durchs Wasser, er kümmert sich nicht, er dient. Geistliche Menschen sind auf Demut aufgebaut und auf Geben aufgebaut. Das sind da so geistliche Menschen. Noch etwas, wenn ich das Wort Wasser und Salbung benutze. Weißt du, das Wasser hat keine Form. Das wird in eine Form gegossen vielleicht, aber es hat keine Form. Deshalb, du kannst auch, wenn der Heilige Geist wirkt, nicht sagen, so muss er wirken. Gott hat seine eigenen Wege. Gott hat seine eigenen Wege. In dem Maße, wie wir bereit sind, Gott durchzulassen, in dem Maße geht er durch unser Leben. Salbung funktioniert nach ganz anderen Gesetzen und Ordnungen, als wir denken, als hier auf dieser Erde. Weißt du, zuerst wirst du gereinigt, wirst du von Gott präpariert, dieser Kanal wird gelegt, diese Leitung wird gelegt und dann kann der Heilige Geist fließen. Als Jesus seinen Dienst anfing, Johannes Kapitel 2, Vers 18 und folgende Verse, dann hat er zuerst den Tempel gereinigt. Zuerst, bevor Gott in deinem und meinem Leben was tut, beginnt die Reinigung. Da wirst du gereinigt, damit die Salbung wirken kann. Denn nur die, die reines Herzen sind, bekommen den Heiligen Geist. Die Salbung, die funktioniert aus so einer ganz anderen Prinzipien. Denn du sollst ja Jesus verherrlichen, nicht dich selbst und nicht irgendjemand. Nicht den Tempel, nicht Judaismus, nicht Pfingstlertum, nicht Charismatikertum, nicht irgendwie Freikirchlertum. Nein, die Salbung lenkt nicht die Aufmerksamkeit auf mich, sondern auf den Herrn. Das ist, da bin ich nur ein Randsiedler. Ganz am Rande. Salbung macht einen demütig. Warum? Weil Salbung sterben ist letztendlich. Ich gehe in den Tod. Der Gesalbte ist eingefügt, integriert in das System Gottes. Es kommt von Gott und geht zu Gott. Nur Gesalbte können den Missionsbefehl Gottes erfüllen. Ich denke hier an diesen Barabbas, was wir in der Bibel gelesen haben. Weißt du, er gibt zu stellt das der Gemeinde und Gott gebraucht ihn nachher, um zu suchen. Ja, sagen wir mal, da hat sich vor Jahren mal einer bekehrt, Saul von Tarsus, ist er, wo ist er? Sohn des Trostes heißt er. Wo ist er? Was macht er? Und er geht den Menschen nach. Gesalbte Menschen gehen Menschen nach und finden die Menschen auch. Auch wenn er in Damaskus oder in Tarsus wieder wohnt und so weiter. Er bringt Menschen in Beteiligung an Gott. Er hilft den Menschen, sich zu entwickeln. Gesalbte Menschen denken nicht nur an sich, sondern die gesalbte Menschen denken, dass der andere entwickelt wird, dass der andere in Dienst Gottes kommt. Wie kommt einer, so wie Saul von Tarsus, so ein Köpfchen, so ein Mensch, so ein talentierter Mensch, so ein begabter Mensch, wie kommt er in die Mission? Und der geht dem Saul von Tarsus nach und bringt ihn, nicht nach Jerusalem, das ist viel zu gefährlich, aber nach Antiochien. Und dort dient er jetzt dem Herrn. Wer in oder unter der Salbung lebt, der beteiligt sich an Gottes Geschichte, schreibt Gottes Geschichte ganz entschieden. Was wär passiert, wenn Barnabas nicht nachgegangen wäre und Saul von Tarsus nicht gefunden und gesucht hätte? Was nützt die Bekehrung? Die Bekehrung ist noch nicht alles. Und glaubt nicht, dass die Bekehrung eines Menschen alles ist. Die Zubereitung und Zurüstung, das ist A und O. Nur Gesalbte sind in der Lage, andere Menschen in die Tiefe Gottes, der Gottheit hineinzuführen. Man kann viele Träume haben. Deshalb habe ich gesagt, wenn du die Salbung hast, da kannst du sehr viel Visionen haben, sehr viel Gesichter haben, sehr viel Fantasien, sehr viel Ideen, sehr viel Vorstellungen. Dein Geist kann so kreativ sein. Mein Geist ist auch so kreativ. Ich bin mal auf Mars, dann auf Venus wieder und dann Jupiter und dann komme ich wieder zurück auf die Erde. Also ich kann schon, hin und her springen. Aber ich bin noch auf dieser Erde. Und wie verwirkliche ich hier auf dieser Welt das, was Gott wollte? Dein Wille geschehe nicht auf dem Jupiter und nicht auf dem Mars und nicht auf dem Venus. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Hier auf Erden. Nicht da auf den Planeten irgendwo. Also dann wirst du plötzlich ein Möglichkeitsdenker. Salbung macht aus dir einen Möglichkeitsdenker. Dann denkst du plötzlich in anderen Dimensionen, weil du deine Weisheit, deine Erkenntnis aus ganz anderen Quellen schöpfst, aus der Quelle Gottes. Salbung macht dich unschlagbar und unbesiegbar. Auch wenn Entmutigungen kommen, du sagst, ich halte durch im Namen Jesu. Ich halte durch. Die Salbung macht dich dynamisch, außergewöhnlich, das macht die Salbung. Die Salbung reizt dich zu Taten der Liebe. Weißt du, nicht nur Wunschdenken, nein, zu Taten der Liebe, zu aktiven Taten. Die Salbung macht dich allergisch gegen die Sünde. Das ist also, was tut die Salbung, wenn die mal da ist? Weißt du, so ein frisches Wasser, oh, da wird alles Dreck weggeschwemmt, da wird alle Unrat weggeschwemmt. Da kann noch Müll da liegen, aber das wird mitgerissen. Also als ich in Norwegen war, wir konnten keine Wasserfälle mehr sehen. Wenn wir so ergriffen waren, da ein Wasserfall, da wieder ein Wasserfall, da kommt wieder ein Wasserfall. Und das nimmt alles mit, alles geht in die Tiefe runter. Wenn die Salbung verloren geht, weißt du, was dann passiert? Dann kommen Pharisäer, Schriftgelehrten, Sektierer, Kritiker. Und für Menschen werden unbrauchbar für Gott. Aber solange die Salbung da ist, da wird alles mitgerissen. Und wenn da ein paar faule Fische drin sind, die werden auch mitgerissen. Weißt du, das zerstört doch gar nicht. Aber dann kommen die Lachse und die schwimmen gegen den Strom. Menschen, die gegen den Strom schwimmen dann und die sagen, wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Und mir ist ein Lachs mal, habe ich beobachtet eine ganze Weile, immer wieder gesprungen, immer wieder und wieder runtergespült und wieder gesprungen. Aber da war die Salbung da, die Strömung war da. Und weißt du, irgendwann hat Bub oder Mädel, weiß ich nicht, jetzt dieser Lachs einfach geschafft den Sprung nach oben und es ging die nächste Etappe. Wenn du in der Salbung bist, du gehst von Etappe zu Etappe, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und es kann sein, dass wenn selbst die Salbung hast, du kannst noch so gesegnet sein, du musst 10-mal Anlauf nehmen, bis du da diesen Vorsprung da nehmen kannst. Salbung sättigt deine Seele mit Gutem. Du gibst dich nicht nur mit Stroh zufrieden und nur mit Bissen. Nein, du bist so voller Freude, voller Dynamik. Wenn die Salbung da ist, dann ist Kraft da, da sind die Mittel da, da sind die Türen offen, da ist die Bereitschaft zu dienen, da ist die Freude da, dass du einfach im Heiligen Geist bist, da ist alles da. Wenn die Salbung da ist, dann hast du auch kein schlechtes Gewissen. Die Wirkung der Salbung, da kannst du Nein sagen und du hast kein schlechtes Gewissen. Ich habe Nein gesagt. Das ist Nein und ich bleibe bei diesem Nein und das ist die Salbung. Die Salbung befähigt dich, auch mal Nein zu sagen und zu stehen, ohne dass du jetzt Komplexe kriegst. Ja, was habe ich denn gemacht? Es ist Nein. Und Nein bleibt Nein. Gemeinde Jesu ist also eine Fabrik, geleitet, geführt vom Heiligen Geist. Da ist alles da, was man braucht. Und da muss sich nur jeder seinen Platz wissen. Der Chef und dann die ganzen Mitarbeiter, Büroleute, alles, was so dazugehört. Es ist die Gegenwart Gottes, das ist Salbung. Wo Gott da ist, da ist, will jeder gerne da sein, da arbeiten alle gerne mit, da ist keine Last, sondern Lust und Freude. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 28. Er hat sich die Geringsten und Verachteten ausgesucht, nicht die Großen und Mächtigen und Starken, sondern das, was nichts ist. Denn er wollte die, die nichts können und nichts sind, dass sie etwas werden vor Gott. Und dass die Menschen nur den Mund nicht zukriegen und sagen, wie hat er das nur geschafft? Wie ist das nur passiert? Also Gott will zunichte machen die Weisheit dieser Welt. Salbung bestätigt Gott und nicht eine Kirche, Gemeinde, Denomination oder was es auch immer ist. Das ist Salbung. Salbung ist Leben im Fluss, fließend, flüssig, gängig, beweglich. Jesus und die Salbung macht die großen Leute. Jesus und die Salbung, der Heilige Geist, ist gering. Weißt du, asozial vielleicht. Ich denke nur, guck mal, wo sind die Pfingstler? Wo sind die Pfingstler sehr aktiv? Oder wo wachsen die Pfingstgemeinden? Die Pfingstgemeinden wachsen in Brasilien in den Slums. Oder in Indien in den Slums. Oder, und so weiter. Aber die Leute kommen aus dem Slum raus und dann stehen sie da, plötzlich sind sie sozial aufgestiegen, sie verarbeiten, sie saufen nicht mehr, sie schlagen sich nicht mehr, sie benehmen sich anders. Das sind Ergebnisse. Was die Salbung bewirkt, dass man plötzlich anderes Leben macht. Und das beim Thessalonicher Brief, ja, wer wirklich im Herrn ist, der arbeitet. Plötzlich hören die auf zu faulenzen und auf Kosten des Staates zu leben oder wie auch immer. Die versuchen was zu tun mit ihren eigenen Händen. Paulus sagt, schaut mich an, ich arbeite bald Tag und Nacht. Die Salbung nimmt dem Menschen alle seine menschlichen Ansprüche weg und dann ergibt sein Leben hin und sagt, jetzt lebe ich, jetzt arbeite ich, jetzt kämpfe ich, jetzt setze mich ein. So wie Paulus sagt, ich lebe doch noch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Römer Kapitel 8, 29, Gott hat alle, die er auserwählt hat, dazu bestimmt, dass sie seinem Sohn gleich werden. Und das ist die Absicht der Salbung Gottes. Die Salbung bewirkt, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und was hat Jesus getan, als er auf dieser Welt war? Er war der Sohn Gottes. Beachte das, akzeptiere das. Er war der Sohn Gottes. Er hat gearbeitet. Bei seinem Stiefvater Josef hat er Häuser gebaut. Er hat gearbeitet. Er hat sich seinen Eltern untergeordnet. Er war der Sohn Gottes. Und der Mensch, der Jesus nachfolgt, der arbeitet, der ordnet sich unter, der lebt das Leben Jesu, der tut, was er kann. Gewiss, es gibt Dinge, die du nicht kannst, die musst du anderen überlassen. Und das, was du bist, und das ist, was die Salbung bewirkt, dass du immer ganz bist. Die Salbung bewirkt, dass du immer das ganz bist. Wenn du Kind bist, bist du ganz Kind. Wenn du Zimmermann bist, bist du ganz Zimmermann. Und wenn du Rabbi bist, bist du ganz Rabbi. Und wenn du Messias bist, bist du ganz Messias. Das war Jesus. Was er war, war immer ganz. Weißt du, Gott macht keine halben Sachen. Gott will dich ganz machen, dass es komplettes abgerundet ist. Und deshalb, die Salbung ist so wichtig, dass dein Leben die göttliche Dimension bekommt, dass wir seinem Sohne gleichgestaltet werden. In allem. Leiden und triumphieren. Salbung macht uns Jesus ähnlich. In Richter Kapitel 13 bis 16 ist eine schöne Geschichte. Ich lese es nicht. Das kannst du zu Hause nachlesen. Das ist vom Simson. Das Geheimnis von Simson war, er hatte die Salbung in seinem Leben von der Stunde der Empfängnis. Das war fast wie der Herr Jesus. Von der Stunde der Empfängnis bis fast zu seinem Ende hat er immer die Salbung gehabt, bis er da seine Salbung verloren hat. Und das Geheimnis, als er das Geheimnis verraten hat, die Locke, du kennst jetzt diese Geschichte, da hat er die Salbung verloren. Wenn du das Geheimnis der Salbung verrätst, was ist der Grund? Da kommt kein Schermesser an sein Haupt. Und so weiter. Und das hat er verraten. Wir sollen aufpassen, dass wir die Salbung nicht verraten, nicht missbrauchen. Ja, das geht. Ich habe die Salbung. Die Philister über dir. Aber plötzlich geht es nicht mehr. Irgendwann hört die Salbung auch auf. Also das Geheimnis der Salbung ist, du kannst mit der Gnade Gottes nicht spielen. Das ist das Geheimnis. Irgendwo ist auch die Gnade Gottes zu Ende. Nicht nur, das passiert nicht. Das erste Mal nicht und das zweite Mal nicht und das dritte Mal nicht und das vierte Mal nicht. Aber irgendwann passiert es. Die Salbung. Du hast die Salbung, gebrauche sie, wo du bist. Und solange die Salbung in deinem Leben ist, bist du unschlagbar. Ein Kennzeichen ist, du bist unschlagbar, du lässt dich nicht entmutigen. Und wenn du merkst, du hast vielleicht heute die Salbung verloren, okay, Gott möge dir gnädig sein, und kannst wieder die Salbung finden. Aber dann, als wieder seine Augen wurden ausgestochen, als wieder die Haare wuchsen bei dem Simson, dann er wurde vorgeführt dem Götzen Dagon als Schauspiel, und dann sagte er, guck mal Herr, ich habe die Salbung verloren und jetzt gebraucht mich der Teufel als Schauspiel, als Aushängeschild, als so Zirkusvieh. Jetzt muss ich denen da, der Starke muss jetzt was vorspielen. Wenn der Teufel fertig bringt, dir die Salbung zu nehmen, dann bist du Schauspiel für ihn. Für den Götzen Dagon. Aber die Haare sind gewachsen, die Locken sind gewachsen. Und der Diener führt ihn rein und sagt, wie ist das Haus hier aufgebaut? Wo ist die Hauptsäule hier? Und als er dann bekam und sagte, Herr, noch einmal, Herr, rächt dich an meine Augen. Du siehst, dieser Simson, als er nur nach Rache forderte, hat er 3000 Menschen in den Tod gerissen. Aber was hat Petrus getan? Aber er hat sich nicht gerecht. Er hat 3000 Menschen in den Himmel gerissen. Weißt du, wir können mit der Salbung 3000 Menschen in den Tod reißen, verlorene Salbung, oder Herr, 3000 Menschen in den Himmel reißen. Das liegt an uns. Wie setzt du die Salbung ein? Die Kraft. Du kannst die Tore von Hebron wegtragen. 20 Kilometer. Ich muss vorstellen, 6 Mann waren nötig, um die Tore zu schließen. So stark war dieser Simson. Wie können wir der Kraft Gottes spielen? Oder wie können wir die Kraft Gottes sinnvoll gebrauchen? Viele Christen, die spielen, ja, Heilung und Segnung und Erfolg und Großveranstaltungen. Nein, wir sollten die Gabe, die Salbung so einsetzen, wie Gott es will, dass wir einsetzen. Wie Gott es will. Vielleicht im ganz Kleinen oder natürlich im Großen. Aber jedem ist es zugedacht, sein Plätzchen vom Herrn, wo er sich einsetzen soll und mitwirken soll. Lass die Salbung fließen. Die Salbung will, dass es fließt, sonst bist du ungenießbar. Du wirst verbittert, voller Zorn und Groll und Hass und Eifersucht und Neid auf die anderen. Guck mal, die machen das alles und was mache ich? Ich schlafe die ganze Zeit. Das ist vielleicht auch etwas. Aber nein, fang an, was zu tun. In kleinen Schritten. Und du siehst, als ich Christ wurde, ich will nur ganz schnell sagen, als ich Christ wurde, weißt du, ich habe so viel Missstände im Volk Gottes gesehen. Ich habe mich so aufgeregt. Weißt du, was sie alle nicht hatten und was sie nicht taten? Die schmorten im eigenen Saft. Ich habe gedacht, ist das wirklich Christentum, nur jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, zu sitzen, da ein Lied zu singen und Vater Unser zu beten und eine Predigt zu hören von 20 Minuten? Ist das wirklich alles? Und es gab so viele Missstände, nicht nur das, aber ich sah so viele Missstände. Zuerst habe ich kritisiert, aber habe ich gemerkt, da komme ich nicht weiter. Wenn die Salbung da ist, wir sind gute Kritiker. Wir können sagen, das ist fehl und das ist nicht richtig und läuft falsch und das entwickelt sich nicht richtig. Ich habe am Anfang auch sehr viel kritisiert. Und auch mir Ärger eingehandelt dabei durch die Kritik. Dann haben sie, da hat jemand gesagt, dann mach du das. Verstehst? Der hat mir Wissen auf dem Sprung geholfen. Mach du das. Warum kritisierst du? Warum tust du nichts? Und dann habe ich angefangen, an mir selber zu arbeiten, dafür zu beten. Und dann habe ich eines gelernt, wenn du Veränderung willst, fang es bei dir selber an. Dann tust du das. Tu mal. Und du, der hat so einen Stich so in diesem aufgeblasenen Ballon die Luft ausgelassen. Dann tu du das. Und dann habe ich gesagt, Herr, was... Und genau das werde ich tun. Ich werde auf die Straße gehen, ich werde missionieren, ich will Zeugnis geben, ich werde für den Heiland arbeiten, ich werde das tun. Und wenn ich etwas verändern möchte, ich verändere nicht mehr von außen durch Kritik und Nörgelei und sowas, ich versuche das von innen, als Insider. Du musst ein Insider werden, um etwas zu verändern und nicht als Outsider. Also wenn du etwas verändern möchtest in der Gesellschaft, in der Politik, in der Gemeinde, wo auch immer, in der Familie, du musst ein Insider werden. Und dann veränderst du am allerbesten. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken für die Salbung. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. So singen wir mal in einem Lied. Heilige Salbung, bleibe auf mir ruhen. Bitte Gott, dass die Salbung dein Leben lang anhält. Nicht nur ab und zu mal und nicht nur gelegentlich. Und dass du die Salbung, wenn du merkst, die Salbung ist nicht da, dann wartest du einfach, bis die wiederkommt. Bis wieder so ein Nachschub kommt. Bis wieder so das Eis taut, oben im Gebirge der Gletscher taut, dass wieder so ein Schub kommt, dass wieder was fließt. Und wenn es nicht fließt, warte. Und wenn es aufhört zu fließen, dann hör auf. Dann musst du nicht nur sagen, das ist buddelig Wasser, jetzt werde ich selber Wasser produzieren. Ich möchte dieses Wasser nicht trinken, das du produzierst. Also das ist nicht das Gesündeste und nicht das Normalste. Wir brauchen göttliches Wasser, das von oben vom Gletscher kommt, von der Ewigkeit her kommt, aus der Urzeit kommt, aus dem Bereich des Herrn. Der Segen muss von oben kommen und dann fließt es nach oben. Da ist noch die Tochter von Kaleb, die betet, Gott, gib mir die oberen und die unteren Quellen. Gib mir die oberen und die unteren Quellen. Weißt du, wir brauchen das Grundwasser und wir brauchen das Wasser vom Berg, von oben. Herr, gib mir die unteren und die oberen Quellen. Vater, ich danke dir, dass du uns beide Quellen geben willst. Nicht nur die menschlichen, die haben wir, die sehen wir manchmal. Und wir freuen uns über diese irdischen Quellen, was wir haben. Aber Herr, ich möchte auch die oberen Quellen haben. Halleluja, gib uns deinen Geist, deine Salbung, dass wir voller Freude sind, voller Liebe sind, voller Glauben, voller Zuversicht. Ja, etwas, was Übernatürliches. Herr, und dann soll ein Strudel deines Heiligen Geistes in unserem Leben sein. Ein Wasserfall. Halleluja. Jeder Christ sollte ein Wasserfall-Christ sein. Er sollte fließen und fließen und fließen und fließen. Herr, und sich nicht aufhalten lassen. Auch wenn es in die Tiefe geht. Und je mehr in der Tiefe es geht, desto mehr rauscht es. In der Bibel heißt es, in der Offenbarung einmal, eine Stimme wie das Rauschen großer Wasser. Halleluja. Wie das Rauschen großer Wasser, Herr Jesus. Und wir brauchen dieses das Rauschen großer Wasser in unserem Leben. Schenk es, gib der Heilige Geist diese Salbung, dass es rauscht in unserem Leben, dass es fließt, dass es alles flüssig ist, dass einfach die Gnade mitten unter uns ist und wir aus der Gnade leben und die Gnade umsetzen und die Gnade wieder weitergeben und nichts für uns behalten. Lob und Dank. Gott möge uns segnen. Amen.